Herzlich willkommen zur Folge. Hier ist Julian. Ich melde mich nur ganz kurz aus dem Schnitt mit dem kleinen Verweis darauf. Wie ihr vielleicht wisst, die Folge wurde auf Twitch gestreamt und wir hatten leider ein paar technische Probleme mit Jules. Sein Audio hat irgendwie nicht wirklich funktioniert und wir mussten ihn dann quasi während der Folge dann wieder rausnehmen. Das hat das Ganze in der Folge ein bisschen verzögert, aber ich habe es jetzt in der Nachbearbeitung oder im Schnitt, sage ich mal, so weit hinbekommen, dass der Fluss der Folge thementechnisch zu keiner Zeit gestört ist. Also Jules ist auch generell gar nicht zu hören. Ich habe es quasi so zurechtgeschnitten, dass es einem einigermaßen angenehm zu hören ist. Und ebenfalls noch ein kleiner Verweis darauf, dass die Lautstärke gegebenenfalls von Ben und mir ein bisschen unterschiedlich ist an der einen oder anderen Stelle, weil wir das nicht richtig gut gemixt bekommen haben auf Twitch. Und leider über meine Stimme manchmal auch bei Bene im Hintergrund. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Wir werden natürlich in Zukunft besser daran arbeiten und um euch dann dementsprechend auch ein besseres Hörerlebnis liefern zu können. Ohne viel länger zu reden, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit der Folge.
Sind wir da, würde ich sagen. Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend an die Leute da draußen. Wir sind der Hooded Germany Talk, bekannt. Bene sowieso. Schön, dass ich heute euer Moderator sein darf. Und ich habe euch zwei Leute mitgebracht, die ihr auch kennt, die es heute mindestens genauso rocken werden wie ich und wir alle zusammen. Zu meiner Rechten unser Regisseur, ohne den das hier ganz gar nicht möglich gewesen wäre. Julian, grüß dich.
Ja, hi, schön, dass du da bist. Ein Wunder, dass alles geklappt hat. Ich bin immer noch sehr, sehr bluff. Aber ja, herzlich willkommen in unserem Stream hier auf der Seite von Saints Germany. Genau, und auch an die Zuhörer natürlich im Podcast, muss man natürlich sagen, weil wir das Ganze natürlich eigentlich als Podcast-Folge aufnehmen und das Ganze jetzt aber auch gleichzeitig auf Twitch-Livestream. Deswegen auch von mir vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gebe auch ein bisschen mein Comeback heute. Ich war ja das letzte Mal tatsächlich Teil des Podcasts zur letztjährigen Season Review, genau. Und gleichzeitig auch Off-Season Review. Also es trifft sich eigentlich ganz gut, dass ich jetzt wieder dabei bin und ich versuche mich auch wieder ein bisschen mehr einzubinden. Ja. Und ja, ich würde sagen, lass uns anfangen. Aber natürlich haben wir noch einen weiteren Gast, beziehungsweise ja, eigentlich Mitstreiter, muss man ja sagen. Das überlasse ich jetzt
mal dir. Experten.
Das überlasse ich jetzt dir, Bene, den guten Mann da noch vorzustellen.
Auch da natürlich, der ist besser bekannt, weil Julian, muss man ja sagen, zwar nicht im Podcast aktiv zu hören letztes Jahr, die ganzen Social-Media-Beiträge gegenüber dich und auch das Video am Anfang für diejenigen, die es gesehen haben, kommt aus deiner Feder. Insofern mega geil, was du da auf die Beine stellst. Ich bin auch gespannt, was du heute so für uns hier geplant hast. Haben wir nicht nur die Folie hier vorbereitet, sondern ein paar mehr. Werden wir rocken. Dann haben wir jetzt mal das ganze Vorgeplänkel durch, sind eh schon ein bisschen später gestartet, als wir das geplant hatten. Deswegen keine Zeit verlieren, gleich rein. Was haben wir heute mit euch vor? Saints sind so ein bisschen an den Wendepunkt gekommen nach der Saison. Es wurden mal wieder die Ziele verpasst. Also es wurde zumindest nach außen nicht so wirklich kommuniziert, aber man hat schon gewusst, die Playoffs und auch den Gewinn der NFC South war sicherlich das Ziel. Hat man nicht geschafft. Ist dann relativ schnell herausgekommen nach den Saisonabschlussgesprächen. Man macht mit Dennis Allen weiter. Richtige Entscheidung, ihm noch eine dritte Saison zu geben bei seinem Rekord und bei seiner Vorgeschichte bei den Raiders, die er hatte? Oder sagst du, man hätte jetzt schon bei den Kandidaten, die auf dem Markt sind, reagieren müssen und hätte einen Schlussstrich ziehen müssen?
Das ist eine gute Frage. Ich meine,
habe ich jemals schlechte gestellt?
Darüber kann man ja diskutieren, ne? Nee, Spaß. Oh yeah. Ich weiß nicht, wann das, in welcher Podcast-Folge das war, aber ich glaube, einer der letzten, aber da hat Jules auf jeden Fall was ganz Passendes gesagt und das war, normalerweise kriegen NFL-Headcoaches quasi drei Chancen, drei Anläufe, drei Saisons Zeit, um quasi mit ihren Teams, gerade wenn sie vor allem neu in dem ganzen Bereich sind, quasi sich da einzuleben. Gut, Dennis Allen ist kein neuer ich sehe gerade, ich bin ein bisschen leiser, das versuche ich aber einzustellen. Sekunde, ich rede erstmal kurz fertig. Also Dennis Allen ist zwar kein neuer Head Coach, er war ja davor bei den Raiders. Da anhand dessen könnte man vielleicht schon argumentieren, dass er vielleicht auch mehr Erfahrung hatte. und dass er dementsprechend vielleicht sich nicht zwingend diese weitere Chance verdient hat. Aber ich finde, wir haben dann auf jeden Fall schon irgendwo Fortschritte gesehen dieses Jahr, auch wenn es wieder nicht für die Playoffs gereicht war. Es war gerade hinten raus, oder sagen wir so, gerade vor allem in den Spielen, die man gewinnt, also wo man klar auf jeden Fall auf dem Papier, sage ich mal, vom Rekord her die bessere Mannschaft ist quasi, da hat man auch die Spiele gewonnen und das teilweise auch in einer guten Manier, würde ich mal behaupten. Deshalb würde ich sagen, eine Chance würde ich ihm noch geben. Also eine Chance hat er sich dann meiner Meinung nach auch noch irgendwie verdient. Mal sehen, was er damit anfängt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und das werden wir dann halt erst auch nächste Saison erfahren. Aber er wird ja Head Coach bleiben, das war ja schon relativ schnell klar. Aber es gab natürlich andere Veränderungen, die durchaus eine Rolle gespielt haben jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall. Und darüber werden wir wahrscheinlich auch noch gleich sprechen, oder Biene?
Ja, nimmst du mir jetzt meine Brücken schon weg, verdammt nochmal. Ich meine, der Standpunkt, wenn man bei uns in der Community bei WhatsApp ein bisschen unterwegs ist, weiß man ja von Julian und Jules eher pro DA und es ist in Ordnung, ihnen das dritte Jahr zu geben und so weiter und so fort. Ich bin da halt wirklich ein bisschen schon mehr geteilter Meinung als die zwei. Er hat alles bekommen, was er wollte. Er hat seinen Coaching-Staff bekommen, den er wollte. Er hat seine Spieler bekommen, die er wollte. Er hatte ein ganzes Jahr davor eigentlich Zeit, auch die Mannschaft nochmal kennenzulernen, also nochmal sein Stil auch irgendwo zu integrieren. Das hat er nicht geschafft. Und bei den Kandidaten, die da sind, hätte ich zumindest mit ein paar Interviews geführt. Also ich hätte Dennis Allen dafür zumindest jetzt für die Saison keinen Freifahrtschein gegeben, sondern einfach geschaut, wer hätte denn noch Bock auf die Saints. So hat man sich halt darauf festgelegt, ja klar, Planungssicherheit ist da. Das war jetzt immer die Frage, die ihm noch aufkommt, hat er noch den Lockerroom hinter sich und so weiter und so fort, wird sich alles herausstellen. Bin ich da hingegen schon gespannt, dass auf jeden Fall was passieren muss. War klar, es ist dann auch was passiert, da werden wir jetzt dann gleich drauf kommen, wenn die beiden ihre technischen Probleme gelöst haben. War sehr, sehr spannend, war bitter nötig und glaube ich, bringt dann den Saints auch die Verbesserung hoffentlich, die wir alle uns wünschen. Samu schreibt eben auch prinzipiell nicht ganz glücklich mit der DA-Entscheidung ihn zu halten, aber mit der Sache Kontinuität. Finde das gut? Ja, schon. Also ich bin jetzt auch, sage ich mal, von der Sportart unabhängig beim Fußball nicht immer Fan davon, gleich seinen Trainer rauszuschmeißen, nur weil es mal nicht läuft. Das sind ja auch keine Nulpen, die du da davor installiert hast. Aber die Zeit tickt auf jeden Fall bei Dennis Allen. Man geht jetzt damit, ich finde das in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte jetzt zwar schon ein bisschen Druck gemacht und den Markt einfach mal sondiert, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, nächste Saison muss ein besserer Rekord stehen, nächste Saison müssen die Ziele erreicht werden und es kann auch nächstes Jahr nur das Ziel sein, die Bucks auf alle Fälle zu schlagen, beziehungsweise die Division zu gewinnen. Und wenn er das nicht schafft, dann glaube ich, kommt auch danach der komplette Neustart. Dann muss man sich auch über Mickey Loomis unterhalten, natürlich, wenn die nächste Saison in die Binsen gehen sollte. Allerdings wollen wir das jetzt nicht so weit sprechen. Gottes Willen, Gott sei Dank ist es noch nicht so weit. Dann glaubt, dann gibt es eher darauf, was schafft man jetzt mit neuem Personal. Wir haben von Veränderungen gesprochen im Coaching-Staff, die haben stattgefunden. Und zwar zuerst die, die wir Anfang der Saison alle gefordert haben und sogar zum Teil schon unterm Jahr gefordert haben. Pete Carmichael wurde entlassen, kam mit Sean Payton jahrelang begleitet, auch beim Super Bowl mit dabei gewesen. Dann eben nach dem, ja, sagen wir mal, Rücktritt von Sean Payton, dem zwischenzeitlichen, das Playcalling alleine übernommen, hat nicht so funktioniert, wird zum Ende der Saison zwar wieder besser, aber im Endeffekt muss man sagen, Pete Carmichael, was er aus den Möglichkeiten gemacht hat, die ihm gegeben wurden, war es einfach am Ende zu wenig. Und Julian, dahingehend, richtige Entscheidung wahrscheinlich wirst du mitgehen. Und selbst wenn, ja, tut weh, diese Veränderung zu machen, aber Dennis Allen muss jetzt irgendwas machen. Und zwar kein blinder Aktivismus oder ein Aktionismus, das nicht. Aber du hast die Spiele mit der Offense verloren, nicht mit der Defense. Und deswegen brennst da halt am allermeisten oder ist der meiste Handlungsbedarf da.
Du hast es gerade perfekt gesagt. Also Dennis Allen muss was tun. Er muss was unternehmen, weil er weiß ganz genau, dass er der Nächste ist, der dran ist, wenn es weiter schief läuft. Und er weiß, also deswegen, überrascht mich nicht, dass vor allem Dennis Allen dann quasi auch ein bisschen diese Entscheidung quasi herbeigerufen hat, sage ich mal. Ne? Tut es weh? Ja. vielleicht jetzt nicht zwingend in den letzten zwei Saisons, aber Pete Carmichael ist einfach eine Persönlichkeit, die sehr, sehr lange mit New Orleans sehr, sehr stark verbunden war. Also der Mann war, ich glaube, erst 2006, oder 2006 irgendwann, also auf jeden Fall schon vor dem Super Bowl-Sieg quasi zu den Saints dazugestoßen ins Offensive Staff und wurde dann, glaube ich, mit den, also 2009 war dann seine erste Saison als Offensive Coordinator, glaube ich, und dann hat er quasi mit uns auch den Super Bowl gewonnen. Klar war er nie der Playcaller, das hat Sean Payton natürlich immer gemacht, aber dass da das kaum zu Geltung kommt und quasi immer nur von ihm diese letzten zwei Saisons quasi betrachtet werden. Der Mann hat viel für New Orleans getan und hat viel Gutes für New Orleans getan. Deswegen ein dickes, fettes Dankeschön auf jeden Fall an ihn. Auch wenn die letzten beiden Jahre nicht wirklich sonderlich gut liefen. Obwohl man muss sagen, hinten raus in der Saison wurde es vielleicht ein bisschen besser. Aber ich würde sagen, die Entscheidung, ihn quasi vor die Tür zu setzen, und ich meine, man macht den Mann ja jetzt nicht joblos, der wird, ich denke, darauf kommen wir gleich zu sprechen, der Mann wird ja quasi auch woanders anheuern, das, ich denke mal, das besprechen wir dann gleich. Also, der Mann hat Großes getan und die letzten beiden Jahre liefen nicht gut, dementsprechend die richtige Schlussfolgerung. Ja, brauchen wir frischen Wind in der Offense oder generell eigentlich im gesamten, in so vielen Bereichen des gesamten Saints-Spiels? Ja, auf jeden Fall. Wenn das quasi selbst dann nicht funktioniert, dann ist Dennis Allen dran und also richtige Entscheidung auf jeden Fall und ich bin gespannt, was uns unser neuer Offensive Coordinator bringen wird, worauf wir, denke ich, auch mal gleich zu sprechen kommen, oder? Wer quasi Nachfolger wird. Aber ich übergebe dir mal das Wort, da du der Moderator bist, du leitest das ja quasi.
Ja, bevor du mich hier komplett arbeitslos machst, Regie und Moderation in einem quasi. Nee, also ich stimme dem vollkommen zu, es war nötig, was zu machen, und am Ende, man hat gesehen, die Offense ist weit nicht da, wo sie sein sollte, da musst du als Offensive Coordinator dann einfach irgendwann den Hut nehmen, wenn du diese Probleme nicht gefixt bekommst. Von daher verständlich, vor allem, weil man ja auch nicht sagen kann, im letzten Jahr lief es so super, da war es ja irgendwo dasselbe. Von daher verständlich, es ist auch so ein bisschen so die letzte Möglichkeit für Dennis Allen, eben seine Offense zum Laufen zu bekommen. Von daher, ja, tut es vielleicht auch den Saints nicht schlecht, sich von extern wen Neues reinzuholen, eine neue Sichtweise, frischen Wind, jemand, der auch schon was anderes einfach gesehen hat. Mein Pete Carmichael war vielleicht am Ende auch so ein bisschen betriebsblind, um es mal so zu sagen. Schadet auf gar keinen Fall. Du hast es angesprochen, arbeitslos ist er nicht, oder war er jetzt nur kurz. Welch Wunder, Sean Payton hat ihn zu den Broncos geholt. Julian, dazu, viel steht noch nicht fest. Er kommt wird in den Offensive Coaching Staff mit aufgenommen. Welche Rolle er genau bekommt, weiß man noch nicht. Ich tippe aber drauf, auch weil er schon 2021 schon nicht wirklich so in die Offensive Coordinator Rolle eigentlich wollte, was man damals so gelesen hat zumindest. Offensive Coordinator wird er höchstwahrscheinlich nicht mehr werden bei den Broncos oder vorerst nicht.
So sieht's nicht aus. Also ich habe jetzt quasi auch nur diesen einen Tweet gelesen, der, ich weiß nicht mehr, von wem der Tweet kam. Also es kam jetzt quasi nur online, Pete Carmichael wird sich dem Offensive Coaching Staff der Denver Broncos unter Sean Payton quasi anschließen. Keine große Überraschung, wenn man eigentlich sieht, wen Sean Payton schon alles nach Denver geholt hat. Also da muss man sich ja eigentlich mittlerweile nicht mehr wundern, wenn es da quasi direkt von A nach B geht, ja. Also freut mich aber auch für ihn, dass er quasi mit einem alten Freund wieder reunited ist und in Denver weiterarbeiten kann. Das war das, was ich gerade gemeint hatte, dass er nicht vor die Tür gesetzt, also er wird vor die Tür gesetzt, aber er findet direkt wieder Anschluss und das ist schön und da freue ich mich und genau. Ich habe eine kleine Grafik vorbereitet in Bezug auf die Coaching-Abgänge.
Genau, dann gehen wir die anderen Namen nicht auch noch durch. Es ist ja nicht nur Pete Carmichael gegangen worden, auch andere Kollegen von ihnen hat es erwischt, vielleicht nicht jedem geläufig, die Namen müssen wir jetzt auch gar nicht so groß irgendwo aufdröseln. Senior Offensive Assistant Bob Bignell wurde noch gegangen, beziehungsweise musste die Franchise verlassen. Running Backs Coach Joel Thomas ist gegangen, beziehungsweise musste gehen, hat bei den Giants angeheuert, dann relativ schnell. Ist auch der nicht arbeitslos, und Wide Receiver Coach Cody Burns ist nicht mehr da. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Personalie Cody Burns. Weil mit den Wide Receivern, klar, wir wissen nicht, was lief im Hintergrund alles ab, aber prinzipiell sah das eigentlich gar nicht so schlecht aus, was man da dieses Jahr veranstaltet hat. Aber auch hier wissen wir eben nicht, inwiefern hat der noch auf Passing Game oder war er im Passing Game Koordinator unterwegs. Was hat Dennis Allen und auch Mickey Loomis da nicht gefallen? Insofern du hast ein bisschen was gemacht, das kann sich deines Ellen nicht vorwerfen lassen, und du hast durch die vier geschaffenen Positionen jetzt eben Möglichkeit, frischen Wind reinzubringen, was wir eben schon gesagt haben, neue Meinungen und einfach eine andere Sichtweise auch. Von daher freue ich mich da schon drauf, die neuen Kandidaten dann gerade für den Offensive-Coordinator-Posten später mal ein bisschen zu besprechen und einfach auch ein bisschen drüber philosophieren, was kann aus der Offense gemacht werden. Werden wir ein komplett neues Offensive-Konzept von den Saints sehen oder nicht? Werden wir modern, in Anführungsstrichen, was passiert mit Taysom Hill und so weiter, wird alles Teil der Folge werden, freue ich mich mega drauf. Dann, wir haben es gesehen, Pete Carmichael gleich bei den Broncos auch untergekommen, Joel Thomas bei den Giants. Auch die Saints haben noch weitere Koordinatoren, die so ein bisschen für Interesse gesorgt haben, nicht unser Linebacker-Coach Michael Hodges hat ein Interview bei den Patriots gehabt. Das ist jetzt Jared Mayo, neuer Head Coach, nachdem Bill Belichick die Franchise verlassen hat. Auch da nicht den schlechtesten Job gemacht bei uns. Kann ich verstehen, dass sich Mayo da umschaut. Blieb meines Wissens jetzt bei 2 Interviews. Also ist noch nicht bestätigt, er ist bei den Saints noch nicht raus. Er hatte nur mal diese 2 Interviews bei den Patriots. Warten wir mal ab, was da rauskommt. Wenn wir Hodges verlieren, auch da natürlich hat kein nicht den schlechtesten Job gemacht, würde ich aber jetzt auch sagen, da müsste man halt die Möglichkeit ergreifen, sich frischen Wind ins Team holen oder gerade in den Coaching-Staff reinholen, wird wahrscheinlich nicht schaden. Und jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich mich wirklich am meisten drauf freue. Es sind Namen bekannt, mit denen die Saints gesprochen haben. Ich will aber jetzt noch ein bisschen zum Name-Dropping kommen. Also wir haben ein paar Wünsche von euch aufgenommen. Ich habe mir selbst ein paar Gedanken drüber gemacht. Mal ein bisschen realistischer, mal auf dem Markt, mal eher nicht so realistisch. Und Julian hat den ersten Namen, wo ich mich echt gefreut hätte, wenn man sich darüber mal ein bisschen unterhalten hätte. Cliff Kingsbury ist auf dem Markt, zumindest gewesen. Ich weiß nicht, ob es noch ist. Ehemaliger Headcoach der Cardinals. Junger Kerl, als Headcoach eben schon Erfahrung gemacht. Könnte man auch sagen, ja, Dennis Allen ist auch bei den Raiders gescheitert in Oakland damals noch. Er hätte, glaube ich, auch ein cooles Tandem bilden können mit Dennis Allen. Frank Reich ist noch da, ehemaliger Head Coach der Panthers, unter anderem auch Offensive Coordinator gewesen, wo die Eagles 2017 den Super Bowl geholt haben. Hätte Phil wahrscheinlich gut gefallen. Eric Bieniemy kam immer wieder auf, war ja letztes Jahr eventuell, wo Dennis Allen, oder vorletztes Jahr, bevor er sich für Dennis Allen entschieden hat, wo er für ein Interview angefragt, hatte aber dann nie ein Interview bei den Saints. Glaube ich, ist aber in Washington wohl nicht der erste Kandidat für den Headcoach-Posten. Die 3 Kandidaten, mal schnell das Package zusammengefasst. Ich glaube, es gab keinen Kontakt und ich habe davon nichts gelesen. Es wären aber alle 3 available. Wen von den 3 würdest denn du dir wünschen, bevor wir da mit dem Name-Dropping noch ein bisschen weitermachen? Und welchen Bienemy, sagt doch die Community so?
Bienemy und wer waren die anderen 2?
Frank Reich und Cliff Kingsbury.
Frank Reich, da fange ich gleich mal an. Der war ja bei den Panthers, jetzt die letzte Saison, ne? Liege ich nicht falsch, oder? Der war bei den Panthers.
Ja.
Genau. Hat's überhaupt nicht geschafft, mit einem in meinen Augen akzeptablen Team so ein bisschen so ein Turnaround zu schaffen. Klar, hier geht es um die Offensive-Coordinator-Position. Darf man nicht vergessen, wir suchen ja keinen Headcoach. Von der Personalie bin ich jetzt aber eher unberührt. Cliff Kingsbury, wurde ja bei den Cardinals entlassen. Ich glaube, nach der, also nicht nach dieser Saison, sondern nach der Saison davor quasi. Also dann ist ja Jonathan Gannon bei den Cardinals angeheuert. Da wäre ich dann schon ein bisschen hellhöriger, was das angeht. Der Mann war ein guter College-Coach, hat auch lange bei den Cardinals eigentlich gut gecoacht, dann gab es diese eine eher verkorkstere Saison, dann war er halt weg vom Fenster. Auch ziemlich konsequent, da hätte nicht jedes Team auf die Art und Weise so durchgegriffen. Ich denke, der wäre durchaus nach meinem Geschmack einer, der das machen könnte. Und Bienemy war ja schon vor 2 Jahren als unser Head Coach quasi in Gespräch gewesen. Der hat ja diese Verbindung auch, glaube ich, zu New Orleans, oder? Hat er denn nicht irgendeine Verbindung zu New Orleans gehabt? Genau, also irgendwas war da, glaube ich. Allerdings hat er diese eher negativere, ich glaube, diese irgendwas mit einer Straftat oder so im Hintergrund war da noch irgendwas. Ich weiß noch, da gab es damals viele Diskussionen, als er als Head Coach im Gespräch war. Bei ihm stelle ich mir persönlich halt die Frage, was hat es bisher in seiner Karriere verhindert, dass er nie Head Coach geworden ist? Ich meine, gut, nochmal, hier geht es nicht um die Head Coach Position, aber ich weiß nicht, wenn kein Team sich bisher für ihn entschieden hat als Head Coach und scheinbar auch die Commanders irgendwie zweifeln. Als Offensive Coordinator würde ich ihn definitiv gerne sehen. In seiner Person kann ich ihn nicht richtig einschätzen, gerade auch aufgrund der eben genannten Fakten. Von den drei wäre mein persönlicher Favorit auf jeden Fall Cliff Kingsbury. Allerdings werden wir relativ schnell feststellen, wir haben so eine lange Liste an angefragten Interviews für Offensive Coordinator, die jetzt keinen dieser drei Namen beinhalten. Also ich denke mal, das ist dann eher Wunschdenken, beziehungsweise das wird dann auch nicht passieren. Deswegen ist es ja eher auch Name-Dropping. Ja, aber so viel.
Genau,
aber
ich finde, das ist ein interessanter Part, den Name-Dropping, einfach zu sagen, bam, wer wäre denn überhaupt da, euch da ein bisschen Übersicht zu geben. Cliff Kingsbury gehe ich ihm mit. Ich habe im Chat schon gelesen, Bienemy wäre der Liebste gewesen. Julian, das hast du eigentlich schön zusammengefasst. Ja, klar, die Vorgeschichte um Straftat und so weiter und so fort, die ist da. Ich meine, die Saints beschäftigen sich ab und an schon mal mit den schwarzen Schafen. Ja, Spoiler, John Gruden wird später hier auch noch Thema werden. Das, glaube ich, wird dann doch ein bisschen hitziger diskutiert werden. Hoffe ich zumindest. Und ja, eben die Tatsache, ich habe damals immer gesagt, er bringt sich jetzt in eine Position, dass wenn Ron Rivera verkackt bei den Commanders, Headcoach zu werden. Der hat noch nicht mal ein Interview gehabt anscheinend bei den Commanders. Das finde ich halt schon krass, eben wie du sagst, dass sie ihm da gar nicht vertrauen. Ich kann es nicht nachvollziehen, sage ich dir ganz ehrlich. Von daher würde ich tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte aus den drei, auch mit Cliff Kingsbury gehen. Dann wollen wir mit zwei weiteren Namen weitermachen, wo es auch schon ein bisschen hitziger werden könnte. Saints-Verbindung ist da. Nicht einerseits Joe Brady, bei den Chargers gewesen und jetzt auch zuletzt bei den Bills Offensive Coordinator. Oder Quarterback-Coach, das kann ich jetzt tatsächlich nicht auswendig sagen. Ich glaube Offensive Coordinator ist er. Und Drew Brees. Für Joe Brady wird natürlich sprechen, er hat in verschiedenen Offenses schon gearbeitet. Auch unter verschiedenen Headcoaches, hat bestimmt schon einiges gesehen. Glaube ich aber ehrlich gesagt, dass er bei den Bills zurzeit nicht raus will. Oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Liebe zu New Orleans so groß ist, dass er die Bills dafür verlässt. Was natürlich aber immer noch interessant ist an New Orleans, du kannst dich jetzt eben schon in Stellung bringen, falls das mit Dennis Allen nichts wird, dann hättest du eventuell Chancen auf den Headcoach-Posten nächstes Jahr. Der nächste Kandidat in der Gruppe heute ein bisschen heißer diskutiert worden ist Drew Brees. Es fällt mir unfassbar schwer, negativ über Drew Brees zu sprechen, weil es nicht viel Negatives da zu sagen gibt. Ich habe aber meine Meinung da schon kundgetan. Nur weil jemand ein guter Quarterback war, ein guter Sportler war, muss er nicht gleich ein guter Coach sein. Und jemanden ohne Coaching-Erfahrung, beziehungsweise das bisschen, ich glaube, bei Purdue hat er mal ein bisschen ausgeholfen am College oder da ein bisschen mitgemacht, das war ja nicht sonderlich erfolgreich. Drew Brees jetzt gleich ins kalte Wasser zu werfen und sagen, Offensive Coordinator bei den Saints, da spricht so viel dagegen. Also hat überhaupt Drew Brees Bock drauf? Dann was ist mit seinem Ruf? Die Erfahrung ist als Offensive Coordinator gar nicht da. Julian, wenn Drew Brees kommen würde zu Mickey Loomis und zu Dennis Allen und sagt, yo, Offensive Coordinator würde ich da machen. Was sagst du als Mickey Loomis und als Dennis Allen zu ihm?
Das ist auf mehreren Ebenen eine schwierige Frage. Auf der einen Seite steht ja auch gerade schon im Chat, allein seine Anwesenheit wäre schon sehr, sehr erwärmend. Also es wäre schon extrem cool, einfach Drew Brees wieder in New Orleans im Umfeld zu haben. Also ich meine, es ist schon immer sehr, sehr emotional, wenn er auch allein nur an der Sideline bei den Spielen überhaupt anwesend ist. Ich glaube, er war zum Beispiel in Woche 1 gegen die Titans da und hat mit Michael Thomas irgendwelche alten Rituale gemacht und hat natürlich einen so ein bisschen in diese Zeit zurückgeschleudert. Das größte Problem ist halt, wie gesagt, er hat halt einfach 0,0 Coaching-Erfahrung auf dieser Ebene. Er hat, wie du gesagt hast, mal bei Purdue als Coach ausgeholfen. Was mir jetzt aber persönlich von seinem Portfolio her, sage ich mal, halt gerade für die Offensive-Coordinator-Rolle absolut ein Schritt zu groß wäre. Wenn es jetzt um kleinere Rollen geht, vielleicht irgendwie Assistant-Coach für irgendwas oder gut, QB-Coach wäre auch schon theoretisch vielleicht ein bisschen hoch, aber vielleicht kann es auch was Positives bewirken, ihn einfach vielleicht mal irgendwie wieder zurückzuholen in das gesamte Environment. Ich glaube, er wird noch ein paar Jahre brauchen, bis er sich irgendwie wieder in diese Richtung bewegt, in Richtung Pro-Football. Egal auf welcher Ebene das ist, ob das jetzt vielleicht im TV ist oder an der Sideline als Coach, wie gesagt. Ist egal. Auf jeden Fall, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gerade als Offensive Coordinator wirklich die beste Wahl wäre, aber auch da gibt es ja eigentlich keine Indizien, dass das passieren wird. Weder von Drew Brees Seite noch von irgendwelchen offiziellen Quellen. Auch, dass er nicht in den Coaching-Staff kommen wird, deswegen ich gehe absolut nicht davon aus. Würde ich es cool finden, fände ich es toll, ihn wieder in New Orleans zu haben, auf jeden Fall. Wäre es vielleicht ein Schritt zu groß? Wahrscheinlich schon. Könnte man ihn dann in kleinere Coaching-Jobs einbinden bei uns im Coaching-Staff? Auf jeden Fall. Und ich glaube, viel mehr gibt es dann dazu auch nicht zu sagen, da er leider nirgendwo gehandelt wird und auch diese Saison, glaube ich, auch nirgendwo bei uns im Coaching-Staff arbeiten wird.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr schon passiert. Ich meine, wird viel geschrieben im Chat, wo ihr auch alle mit Recht haben könntet. Ich weiß halt nicht, hat ein Drew Brees überhaupt jetzt gerade so ein Feuer für New Orleans, wenn er sieht, was so los ist? Oder es wird heute in der Community geschrieben, der Mann hat Millionen verdient, der Mann hat seinen Körper kaputt gemacht für den Sport, hat alles auch für die Stadt gegeben. Hat der überhaupt wirklich noch Bock, sich das anzutun? Oder will der auch einfach sagen, hey, ich habe das jahrelang mitgemacht, ich will einfach am Sonntag in Ruhe Football schauen, vielleicht ein bisschen im Fernsehen dazu labern. Will ich überhaupt die Verantwortung übernehmen? Alles Sachen, die wir natürlich nicht wissen. Würde ich es begrüßen, dass ich Drew Brees irgendwie bei den Saints nochmal zu sehen habe. Ich nehme ihn mit Handkuss sofort. Würde es mich freuen, wenn er sagt, er will aufgebaut werden als Coach, irgendwo als Assistant anfangen, sich langsam hocharbeiten. Das wäre ja der absolute Traum. Mal schauen, die meisten Spieler, so viele wären ja dann doch nicht zwingend immer Coach in der NFL. Manche Spieler wollen halt danach einfach nur Ex-Spieler bleiben. Zu Joe Brady habe ich eine klare Meinung, der, wenn available irgendwie ist für die Saints, musst du ihn holen. Sofort. Der kennt die Organisation gut, der hat in den letzten Jahren ein bisschen was anderes auch gesehen, der weiß, wie es läuft. Hat sich in jeder seiner Position bewährt. Also Joe Brady, wenn kommen würde zu mir als Mickey Loomis, nehme ich mit Handkuss, stelle ich sofort ein.
Joe Brady, der war bei den Bills Offensive Coordinator, richtig?
Ja, und davor bei den Chargers.
Und davor bei den Chargers. Jetzt kommt ein Chat gerade, dachte Brady bleibt. Ich habe da jetzt keine genaueren Insights.
Joe Brady bleibt, ja, habe ich mittlerweile auch mitbekommen. Es ist halt, als ich das Skript geschrieben habe, war es ein interessanter Gedanke. Und wir sind ja noch beim Name-Dropping. Die richtigen Kandidaten kommen jetzt dann noch. Von daher, Joe Brady wäre für mich ein Traum gewesen. Im ersten Moment sage ich offen, wer weiß, was nächstes Jahr passiert. Ich denke, Joe Brady wird nächstes Jahr, wenn er nochmal so eine Saison liefert bei den Bills, bei mehreren Teams auf der Head-Coach-Position Interviews bekommen. Von daher, interessanter Mann, muss man sich auf alle Fälle merken. Die Namen, die ich euch jetzt noch nenne, die müsst ihr auch merken. Rein von mir Meinung. Wir haben noch den finde ich sehr interessant, den Passing Game Coordinator von den Dolphins, Daryl Bevell. Dass man den nicht auf dem Schirm hat bei den Saints, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil den generell wenig NFL-Teams auf dem Schirm haben. Also bin ich entweder ein schlechter Scout oder die haben halt alle keine Ahnung. Man wird es nie herausfinden. Und der zweite Passing Game Coordinator von den Lions, Tanner Engstrad. Bei den Lions war immer Ben Johnson. Als jetziger Offensive Coordinator ja wahnsinnig im Fokus. Bleibt ihr auch Offensive Coordinator bei den Lions? Bin ich ein bisschen überrascht. Nimmt keine Head Coach Interviews oder ähnliches an, hat er gleich gesagt. Würdest du denn das Risiko eingehen, jemanden in Anführungsstrichen so Unbekannten, den wenig NFL-Teams auf dem Schirm haben, schon so eine Chance zu geben? Weil als Passing Game Coordinator ist ja schon so die nächste oder die Vorstufe, sag ich mal, zum Offensive Coordinator. Würdest du es machen, einfach weil die Lions auch gerade so ein bisschen auf so einem, ich will nicht sagen Hype-Train sind, sondern einfach weil man merkt, die Offensive ist stimmig, es funktioniert, da jemanden sich rauszuzupfen aus dem Coaching-Staff, so wie man es halt macht, oder würdest du auch eher sagen, Passing-Game-Koordinator jetzt schon so weit rauf oder diese Verantwortung übertragen nach einem guten Jahr, wäre mir das Risiko zu groß?
Das kann in beide Richtungen abdriften, glaube ich. Ich glaube, um die Rohdiamanten zu finden, musst du halt vor allem da suchen, wo halt quasi, also bei den noch nicht wirklich oben stehenden Positionen, also unterhalb von, also logischerweise musst du eigentlich sowieso suchen, weil du findest ja eigentlich an sich sowieso niemanden, der von OC zu OC quasi einfach nur das Team wechselt, es sei denn, du gibst eine krasse Gehaltserhöhung, ansonsten ist es ja ausgeschlossen. Aber die Rohdiamanten findest du halt auch da. Man kann den genannten, den zwei genannten von dir, ich habe jetzt die Namen nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, leider. Kannst du nochmal gerade kurz wiederholen, die beiden?
Tanner Extrad, das wäre der Koordinator von den Lions, und Daryl Bevell, das wäre der Passing-Game-Koordinator von den Dolphins.
Sagt mir jetzt beides gar nicht, ich muss aber auch ehrlicherweise zugeben, es gibt auch Namen von den Leuten, die wir jetzt angefragt haben, offiziell für Interviews, die ich auch nicht kannte. Ist ja klar, weil die stehen ja in der dritten Reihe am Ende des Tages und die werden halt wahrscheinlich größtenteils nur von den eigenen Fans auch irgendwie gekannt und ansonsten halt auch nicht. Ich würde ja schon anfangen zu strugglen, bei uns irgendwie die einzelnen Positionscoaches zu benennen. Das wird dann auch irgendwo aufhören. Also ja, du musst ja durchaus auf diese Leute eigentlich zurückgreifen und dann guckst du halt dir die Coaches an, die in guten Umfeldern gearbeitet haben. Und das ist bei den Dolphins der Fall, die jetzt schon, ich glaube, mindestens zwei Saisons in Folge eine Top-Offense hatten. Und bei den Lions, die schon letztes Jahr solide dabei waren und jetzt dieses Jahr echt eine geisteskranke Saison hatten. Durchaus zwei Leute, denen man das dann auch zutrauen könnte, den Schritt nach oben zu machen. Vielleicht bei den Lions, bei dem Passing-Game-Coordinator von den Lions, vielleicht ein bisschen früh, ich weiß nicht, wie lange er schon bei denen da im Amt ist. Aber ja, wieso nicht? Klar, das ist genau die Leute, die du eigentlich brauchst für Offensive Coordinator, wenn du quasi was Neues suchst. Auch, ich denke mal, die beiden sind wahrscheinlich eher jüngere Coaches, weiß ich nicht genau, ich habe die Namen nicht gehört, keine Ahnung. Wenn das der Fall ist, dann go for it. Aber auch hier, wie gesagt, das sind ja nicht die Leute, die wir offiziell angefragt haben. Deswegen ein bisschen schade, dass man es nicht getan hat, weil, wie gesagt, die Dolphins Offense war klasse, die Lions Offense war klasse. Ja. Aber viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, weil die werden am Ende des Tages nicht unseren Offensive Coordinator Job antreten. Deswegen lass uns doch mal über die reden, die das tatsächlich tun könnten.
Hör auf, mir meine Rücken den ganzen Abend zu klauen. Es ist wirklich
unfassbar. Ich habe so lange nicht mehr gepodcastet. Ich bin im Flow. Ich hab echt wieder Lust.
ich merke es. Ich gehe jetzt freiwillig dann gleich in die Expertenrolle. weil wegen Joe Brady noch gefragt wurde. Joe Brady ging direkt nach den Saints zu den Chargers mit dem Chargers Head Coach, der dann entlassen wurde dieses Jahr. Ich habe den Namen schon wieder verschmissen. Deswegen, und dann auf die nächste Frage, kenne ich alle Coaches? Nee, natürlich, alle Coaches kenne ich nicht. Ich habe mich auch natürlich ein bisschen auf die Folge vorbereitet, habe mich ein bisschen erkundigt, habe auch den einen oder anderen Tipp tatsächlich bekommen und mir daraufhin die letzten 10 Tage die Coaches mal näher angeschaut und mir auch eben das Scheme ein bisschen angeschaut und was sie so treiben und auch mich versucht herauszufinden, wie viel Einfluss haben sie denn am Ende wirklich. Und da kam eben beim Passing-Koordinator der Lions bei Tanner Extra schon raus, eben, dass Ben Johnson zwar schon ein geiler Offensive-Koordinator ist, aber halt auch seine Männer hinter sich hat, die schon auch ihm die Arbeit des Schusaber zuarbeiten. Deswegen fand ich den Namen so interessant. Hat aber Interview nicht bekommen. Ich habe gelesen, jung und hungrig, ja, wären sie gewesen. Weiß ich nicht, ob das so die Philosophie von den Saints ist, wirklich ganz frische Koordinatoren dann zu holen für solche Positionen. Ich denke, da sind wir einfach so ein bisschen zu konservativ, zu passiv. Deswegen sehe ich leider so nicht. Julian hat den Übergang schon gemacht, vom Name-Dropping mal zu den Namen, die wirklich bei den Saints waren, die Interviews hatten. Und wir gehen die Namen schnell durch, die nicht kommen. Shane Waldron, der Offensive-Coordinator der Seahawks, den zieht es zu den Chicago Bears, wie ich das mitbekommen habe. Dan Pitcher, der Quarterback-Coach von den Bengals, der nicht nur Joe Burrow groß gemacht hat, sondern eben auch mit der Verletzung von Joe Burrow da ordentliche Quarterbacks vorgebracht hat oder ein ordentliches Quarterback-Spiel vorgebracht hat. Der wird neuer Offensive Coordinator der Bengals. Zach Robinson, der Quarterback-Coach von den Rams, aus dem McVay-Staff, für die Leute, die sich das wichtig ist, zu den Falcons. Und Jared Johnson, der 2 Interviews sogar bei den Saints hatte, den ich wirklich Chancen zugerechnet hatte, auf den ich echt gefreut hatte, nach dem, was er mit CJ Stroud gemacht hat und auch mit Mills war, das finde ich jetzt nicht so verkehrt bei den Texans. Der kommt auch nicht, der wird befördert, wird Texans Offensive Coordinator. Dementsprechend, die 4 können wir schon mal streichen, nicht mehr available. Da gleich das Problem, Julian, deine kurze Meinung dazu. Sind die Saints unattraktiv für Koordinatoren? Will man sich das antun, ein alterndes Team mit einem Derek Carr irgendwo sich die Verantwortung zu übernehmen?
Ich denke, dass definitiv, es ist definitiv ein Aspekt, ob ob das Team quasi altert, gerade wenn es sich um jüngere angehende Offensive oder Defensive Coordinators handelt, dass sie dann dementsprechend auch vielleicht in einem jüngeren Umfeld vielleicht dann arbeiten und sich dementsprechend da auch dann wohler fühlen könnten oder besser wohler fühlen könnten in einem jüngeren Umfeld. Allerdings viel wichtigerer Aspekt in meinen Augen ist halt einfach, wie ist diese Offense drauf, wie hat diese Offense gespielt, wie hat diese Offense in den letzten Jahren oder in der letzten Saison jetzt speziell performt. Und ich finde, es ist durchaus ein Mutmacher, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Da kann man gut dran anschließen. Ich denke, ich denke, für viele dieser Leute geht es insgesamt generell darum, einfach überhaupt einen Job zu bekommen. Ich meine, klar, die werden von mehreren Teams interviewt, natürlich sind das dann Aspekte. Aber da kommt es einfach darauf an, wer macht dir den besten Pitch und wer kann dir am besten, sage ich, wer macht dir sozusagen das beste Jobangebot, in Anführungszeichen. Jetzt nicht zwingend wegen Geld, sondern wer gibt dir das beste Umfeld und wer gibt dir die beste Möglichkeit zu arbeiten. Und ich denke, die Saints können durchaus gute Aspekte bieten. Wir sind kein seit 10 schlechtesten Teams der NFL, zumindest waren wir das in der letzten Saison. Deswegen, ich denke jetzt nicht, dass das Alter alleine da wirklich hundertprozentig entscheidend ist. Ich glaube, wir haben durchaus eine kompetitive Offense, das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Und daran kann man anknüpfen und das werden auch diese angehenden Koordinatoren auch dementsprechend in meinen Augen wahrscheinlich sehen, denke ich mal.
Ja. Genau. Ja, was Schulz gerade einbringt, wie stehst du denn zu der Thematik McVay-Shanahan-Baum? Julian, magst du kurz erklären, warum das anscheinend der Saints-Community so wichtig ist, dass Offensive-Koordinatoren von McVay oder von Shanahan gelernt haben oder da im Staff mal mit dabei waren? Was macht denn Kyle Shanahan und Sean McVay so aus, dass die so eine, oder wie konnten die so eine gute Meinung von sich anscheinend in der Saints-Community erzeugen?
Beziehungsweise, also auf oder jeden auch Fall noch, nicht wegen dem 20.
Noch weiter Januar. Gefragt.
Sorry, was hast du gesagt? Sorry.
Also, noch weiter gefragt auch, die zwei Namen, die werden immer gehandelt, vom Shanahan-Baum muss er kommen oder vom McVay. Hättest du denn noch einen anderen Baum, wo du sagst, hat man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber der macht auch gute Arbeit, der Head Coach, da wären Koordinatoren auch interessant. Ich schaue gerade Zach Taylor bei den Bengals zum Beispiel, dein Pitcher wurde vorhin hier schon geschrieben, dass das auch eine geile Lösung gewesen wäre. Muss es denn immer Shanahan-McVay sein?
Also nochmal zurück zu der vorherigen Frage. Ich würde mal sagen, dass der 20. Januar 2019 definitiv kein Grund ist, warum wir so gerne jemanden aus dem McVay-Staff haben wollen. also für die nicht wissen, was an diesem Datum passiert ist, googelt, ich glaube, es war der 20. Ich bin mir relativ sicher, falls es nicht stimmen sollte, prangert mich bitte nicht an. Das war eine grobe Schätzung. Warum ist es attraktiv für so viele, das gerade aus diesem Coaching-Staff Coaches zu bekommen? Naja, ich sag mal, diese Teams haben extrem ausgeklügelte offensive Systeme, die sich als sehr, sehr hochwertig und auch neuwertig zeigen. Ein großes Problem ist ja auch, oder ein großer Kritikpunkt an Carmichael war ja unter anderem auch, dass wir nicht mit der Zeit gegangen sind in unserem Offensive Playstyle, also wirklich, habe ich sehr, sehr oft gehört. Und das erhofft man sich eben von diesen jüngeren Koordinatoren, die unter einem Sean McVay oder unter einem Kyle Shanahan, die ja wirklich momentan, also schon seit längerem auch zu den besten NFL-Headcoaches gehören und die auch immer noch relativ jung sind und die dieses Football-Spiel quasi auch ein bisschen revolutioniert haben auf jeden Fall. Deswegen macht das macht das für so viele attraktiv und ich meine, da gibt es mehrere Coaching-Trees, die da attraktiv sind. Also wir haben schon gerade über die Dolphins geredet, von Mike McDaniel geleitet. Durchaus Top-Offense aufgebaut. Was gibt's da noch? Ja gut, die Lions haben wir auch genannt, logischerweise auch, wobei das jetzt erst quasi gekommen war die letzte Zeit, aber auch das ist ein Coaching-Tree unter Dan Campbell, wo ich sagen würde, gefällt mir sehr, sehr gut, was die da mit der Offense gemacht haben. Was gibt's noch für, es gibt einige, also es gibt ja viele junge Coaches, hier Matt LaFleur von den Packers zum Beispiel, der jetzt mit, also ich hätte den Packers ehrlich gesagt gar nicht mal so viel zugetraut diese Saison und die spielen so eine Top-Saison, astrein eigentlich und hauen den Playoffs dann einfach mal so die Cowboys weg, als wäre es nix, ja. Und Jordan Love ist auf dem besten Weg, einer der Top-Quarterbacks der NFL zu werden und das, nachdem er 3 Jahre auf der Bank gesessen hat, ja, das muss man sich mal geben. Das Gleiche ist mit Aaron Rodgers ja auch passiert, aber das braucht auch einen sehr, sehr guten Coaching-Staff, um sowas hochzuziehen, ja. Wenn ein Spieler 3 Jahre lang sitzt und dann erst startet und dann so eine Saison abliefert, sehr, sehr beeindruckend. Also das ist auch ein Coaching-Tree, den ich sehr interessant finde. Da gibt es einige, wie gesagt. Und gibt es viele Beispiele, auf die man da zurückgreifen kann. Ja, also ich bin da ähnlicher Meinung, so ein bisschen frischer Wind auf offensiver Seite würde uns ganz gut tun, auch im Playcalling und in der gesamten Art und Weise, wie unsere Offense agieren wird.
Ha, Jules, merkt der Rede. Der Redebedarf ist so groß, der spammt den ganzen Chat zu, es ist unglaublich. um das abzuschließen, also ich finde es gut, ja, dass man sich natürlich mit Shanahan Kandidaten unterhält oder auch welche, die bei McVay raus sind. Ich finde es auch gut, dass man sich ein bisschen weiter umgeschaut hat. Weil es heißt auch so, andere Mütter haben auch schöne Töchter und andere Headcoaches haben auch gute Koordinatoren, Leute. Deswegen nagelt euch nicht darauf fest, beziehungsweise der Neue, wenn kommt und der ist nicht aus dem Shanahan oder McVay-Tree, sprecht nicht gleich sein Können ab. Wir werden schon nicht Matt Canada holen. Und wenn dieser Fall eintritt, dann wird von mir nächstes Jahr nicht eine Folge kommen, das verspreche ich. Matt Canada an der Seite von den Saints, wirklich, ich höre zum Podcasten auf,
solange er da ist. Ist ja zum Glück auch ausgeschlossen, weil er...
ja.
Also das wird nicht passieren. Punkt aus. Wenn es passiert, dann schließe ich mich dir gerne an, wobei das kann ganz schnell auch unschöne Formen annehmen. Am Ende des Tages stehen wir ein bisschen blöd hier da, deswegen wollen wir vielleicht nicht ganz so krass ausgenommen, aber ich wäre ähnlich entsetzt. Wenn man, vor allem, wenn man sich anschaut, wie sehr der Mann, also ich finde, gut, man hat jetzt nicht zwingend den größten Unterschied gesehen, nachdem er weg war, aber man hat allein diese Tatsachen, wie Plays umgecallt wurden von ihm und die dann, ich glaube, auch erfolgreicher waren. Da will ich gar nicht jetzt großartig drauf eingehen, aber kein Matt Canada, Punkt, aus, Ende. Ja, aber lass uns mal über die
genau, sprechen, deswegen,
die wir angefragt haben.
Genau, das wollte ich jetzt gerade die Brücke dazu bauen. Eben weil Mike Sullivan, ein Quarterback-Coach und Playcaller bei den Steelers, hatte ein Interview bei uns. Der hat es eben auch nicht hinbekommen, das ganze Ding irgendwie zum Laufen zu bringen. Gut, am Ende war Kenny Pickett noch verletzt, aber trotzdem ist bei den Steelers, gefällt mir offensiv schon seit Jahren nicht mehr wirklich, was die da veranstalten. Auch ein Luke Getsy, ehemaliger Bears Offensive Coordinator, war ich echt geschockt, als ich den Namen gelesen habe. Der hat sein zweites Interview bei uns. Ich sage, Leute, bitte nicht, ihr habt es bei den Bears mit Justin Fields. Ja, die haben noch andere Probleme, die Chicago Bears, er hat es überhaupt nicht hinbekommen, den irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Und so ein Slouch ist jetzt Justin Fields auch nicht, würde ich behaupten. Bloß nicht. Die Namen werden hinten raus besser, bevor sie dann wieder schlechter werden. Greg Lewis, Wide Receiver Coach von den Ravens, eigentlich bekannt in der NFL, hat für 3-4 Teams gespielt. Wurde jetzt angefragt, hat einen Interviewtermin, nachdem die Ravens ausgeschieden sind. Man hat sich mit Clint Kubiak und Brian Griese von den 49ers, der eine, also Griese ist Quarterback Coach, der andere Kubiak ist Passing-Game-Koordinator, war davor bei den Vikings Offensive-Coordinator. Termine angefragt für ein Interview wird es wohl erst nach dem Super Bowl geben, nicht davor. Gibt natürlich auch NFL-Regularien, wo die Saints schon gesagt haben, da halten wir uns dran. Dürfen wir jetzt einfach auch nicht wild Coaches interviewen, während die noch mitten in der Saison stecken, wo es ja auch wichtig ist, dass die sich auf den Super Bowl vorbereiten. Da kommt noch was, deswegen wird es gerade ein bisschen ruhiger bei den Saints. Ich denke auch nicht, dass wir, oder sagen wir es andersrum, der Offensive Coordinator wird nicht vor Fasching oder vor Karneval in Deutschland bei den Saints bekannt gegeben werden. Könnt ihr vergessen, weil wie gesagt die Interviews mit den zwei 49ers-Coaches noch gemacht werden und erst dann wird es zu einer Entscheidung kommen, gehe ich mal davon aus. Die zwei Kandidaten, denen gerade auch gute Aktien auf diesem Posten Offensive Coordinator zugeschrieben werden oder zugesprochen werden, mal mehr, mal weniger, mal mit mehr Quellen, mal mit weniger Quellen. Die interne Lösung, Ronald Curry, Quarterback-Coach der Saints, hat letztes Jahr, glaube ich, das letzte Spiel callen dürfen, hat einen Rose Bowl oder sowas ähnliches hat er mal callen dürfen fürs College, hat auch in der Preseason ein bisschen was callen dürfen. Hatte ich eine leichte Diskussion schon mit Jules, die ich jetzt gerne fortgeführt hätte, aber jetzt nicht bitte, uns den Chat voll zu spammen. Wenn die Saints sich für eine interne Lösung entscheiden und das Ronald Curry das Versprechen oder das Zutrauen und ihm das Vertrauen aussprechen, wie wäre deine Gefühlslage, das zu lesen? Was hältst du von Ronald Curry? Willst du es machen? Willst du wen internes hochziehen? Wie ist da deine Meinung zu dem Kandidaten?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Ronald Curry uns so viel frischen Wind geben würde, weil er kommt halt, wie gesagt, aus unserem Coaching-Staff und wenn du wirklich wirklich bahnbrechende, also vielleicht nicht zwingend bahnbrechende Veränderung, aber eine größere Veränderung willst, dann solltest du schon jemanden von außerhalb des Coaching Trees von uns nehmen. Ich würde ihm die Chance durchaus zutrauen, dass er das packen kann. Das wird dann wiederum aus meinen Augen dann Pete Carmichael irgendwie eher mäßig dastehen lassen, wenn das mit Ronald Curry viel besser klappen sollte als mit Carmichael, wovon ich dann aber auch nicht ausgehen würde, dass das passieren würde. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Innovation, du brauchst was Neues, du brauchst frischen Wind und den kriegst du nicht zwingend aus dem eigenen aktuellen Coaching-Staff. Und dann deswegen würde ich halt Ronald Curry da belassen, wo er gerade ist, auf der Position des QB-Coaches und frischen Wind suchen und jemanden von außerhalb lieber holen.
Ja. Da stimme ich dir vollkommen mit vollkommen zu. Klar, Ronald Curry in den Spielen, wo er callen durfte, er hatte das Playbook von Carmichael, er hatte natürlich auch seine Vorgaben, gehe ich mal davon aus, dass du dich da nicht so wirklich selbst verwirklichen kannst. Ja, glaube ich sofort, glaube ich gerne. Ich sehe es hier aber auch so. Ich sehe, er ist schon länger mit dabei bei unserem Staff. Ob da wirklich bahnbrechend was Neues kommt. Ja, er kennt zwar die Mannschaft, er weiß, wie Dennis Allen arbeitet, er weiß, wie es bei den Saints generell läuft, mag ein Riesenvorteil sein. Aber eben, das ist dann mehr, dass wir wieder dieses Thema Betriebsblindheit, frische Ideen reinbringen und so weiter und so fort. Traut man den Internen halt nicht so zu, deswegen präferiere ich auch eine eher externe Lösung. Jules Schratka, der rechnet nicht damit, dass es noch so lange dauert, entweder diese Woche oder nach dem Super Bowl einer von den zwei 49ers-Coaches, die genannt wurden. Wenn es intern die Woche kommt, ist ein heißer Kandidat noch im Rennen. Über den, da spalten sich wirklich so ein bisschen die Geister. John Gruden war vor der Saison schon bei den Saints, um ihm mit der Einbindung von Derek Carr so ein bisschen zu helfen. Hatte jetzt auch wieder ein Interview bei den Saints bezüglich der Offensive Coordinator Stelle, also ist ein Thema. Bevor wir über die negative Seite von John Gruden sprechen, was würdest du denn an der Personalie John Gruden befürworten, Julian?
Befürworten? Puh, schwierig. Sehr, sehr kontroverse Person.
Nimm die Person John Gruden raus, sondern nimm seine Erfolge und das, was er eben, die Connection jetzt zu Derek Carr hat. Geht darauf ein bisschen ein. Er war ja nicht umsonst Head Coach bei den Raiders, das muss man dazu sagen.
Er war lange Head Coach von Derek Carr. Das wäre ein Punkt, den ich nennen würde. Er ist ein Super Bowl Coach. Er weiß, wie es ist, im Super Bowl zu stehen und erfolgreich zu sein, auch wenn das schon über 20 Jahre her ist. ehrlich gesagt, da hört es auch schon fast bei mir auf. Ich bin, genau wie es auch im Chat schon steht, absolut kein guten Befürworter. Ich glaube, seine Zeit ist schon länger vorbei und das lässt sich auch mit seiner Coaching-Leistung aus seinen letzten Jahren durchaus sehr, sehr gut begründen. Jules schreibt jetzt im Chat, Carr war am besten mit Gruden, das kann gut sein, ja. Ob der so viel Innovation mitbringt, ist dann die andere Frage. Haben wir gerade eben schon bei der Thematik Offensive Coordinator drüber gesprochen, was da gegebenenfalls wichtig für uns wäre. Das ist halt alles schon her. Das ist alles schon in der Vergangenheit gewesen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich finde Gruden als Person an sich schon eh nicht so ganz sympathisch. Und ich bezweifle, dass er uns unseren Coaching-Staff wirklich verbessern würde. Also da wird es nur wenig wirklich Licht am Ende des Tunnels in meinen Augen geben. Ja genau, ich schreibe Jules gerade, das ist ein bisschen was von Suits hat, wer die Serie kennt, der wird wissen, was gemeint ist, dass Gruden quasi nur als Berater arbeitet. Da bin ich als großer Suits-Fan natürlich absolut wissend, was du damit meinst, aber so in der Art, ja. Genau, So ist es circa. In dieser Position darf er meinetwegen gerne bleiben, weil er hat footballtechnisch viele Erfahrungen, die er als Berater auch durchaus, denke ich mal, konstruktiv einbringen kann. Ob es dann für den Coaching-Staff wirklich reicht oder gut genug ist, ich wage es sehr, sehr stark zu bezweifeln.
Da will ich drauf eingehen. Jules hat es eben auch nochmal erwähnt, Carr hatte seine beste Saison unter Gruden. Er hat bei den Raiders, ja, am Ende, da hat der Rekord nicht gestimmt. Die Offensive-Leistung war aber nicht immer die schlechteste. Also es gab schon bei den Raiders auch massiv Probleme in der Defense, wofür Gruden halt seine Koordinatoren hatte, die anscheinend nicht so gut funktioniert haben. Wenn man sich die Offensive anschaut von den Raiders, wo Gruden Headcoach war, Ist das in Ordnung? Ja, Bäume hat damit auch nicht ausgerissen, man muss aber auch sehen, die Raiders hatten vielleicht auch nicht zwingend das Team, um da Bäume auszureißen. Von daher, dass er das kann und dass er im Gegensatz eben zu den X-Jet, auch zu allen anderen jungen Kandidaten, die genannt wurden, auch in Jared Johnson, der jetzt bei den Texans zum Beispiel bleibt, Gruden hat es schon bewiesen, dass er eine Offensive callen kann, dass er ein Spiel mehr oder weniger seinen roten Faden durchziehen kann. Die Erfahrung ist da. Gruden, und da will ich jetzt auch keinen Teufel an die Wand malen, weiß natürlich auch, wie man als Head Coach arbeitet. Weiß nicht, ob sich da Dennis Allen so viel reinreden lässt und ob wir das wollen, dass Gruden da mitspricht. Ich denke, wenn es ums Thema Draft geht, will ich von dem Mann, den will ich da nicht mal als Berater haben, weil Drafts von den Raiders waren einfach wirklich scheiße. Um es mal da ganz offen zu sagen. Es spricht halt, warum ihn keiner haben will. Das Menschliche. Sehr stark gegen die Personalie John Gruden. Und da müssen wir halt drauf eingehen. Jemand, der sich homophob und rassistisch im Jahr 2022 oder 2023, was er sich so geäußert hat, öffentlich äußert, dazu steht, sich nicht entschuldigt, der generell so ein bisschen auf Krawall gebürstet zu sein scheint, so einen kannst du doch nicht einstellen. Oder anders gefragt, lieber ein Saints Super Bowl, also jetzt weit hergeholt, lieber ein Saints Super Bowl mit John Gruden als Koordinator oder halt Platz 2 in der Division hinter den Bucks mit einem 9-8-Record?
Oh, das ist dann eine sehr, sehr moralische Frage, muss ich ehrlich sagen.
Weil am Ende musst du sagen, Gruden hat bei den Saints noch nichts bewiesen, am Ende musst du sagen, die NFL ist ein Business. Und wenn du gewinnst, ist es, würde ich wiederum sagen, wieder jedem egal, wer uns da den Erfolg beschert hat, Hauptsache wir haben gewonnen.
Ja, darauf wird es auch am Ende des Tages hinauslaufen. Ich weiß, dass John Gruden wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich finde ihn nicht sympathisch. Du hast gerade angeführt, woran das liegt und was das für Gründe hat, ist, denke ich mal, für alle einigermaßen verständlich, die einigermaßen klar denken können, würde ich mal behaupten. Wenn du mich jetzt fragst, lieber Super Bowl oder was für ein Rekord war es, den du genannt hattest?
Also 9-8-Rekord, das war jetzt einfach nur ein Rekord in den Raum geworfen. Halt wieder eine trostlose Saison, sagen wir es, wie es ist.
Natürlich will ich einen Super Bowl, aber eigentlich will ich fast genauso wenig so einen Typen wie ihn in unserem Coaching-Staff haben. Also das ist eine Dilemma-Frage, die würde ich einfach mal so stehen lassen. Da will ich mich eigentlich aus mehreren Gründen eigentlich nicht festlegen. Weil es halt extrem schwierig ist, muss ich halt sagen, wie es ist so. Also, du wirfst mich ja extrem vor den Bus, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht wieso.
Ja,
ich fühle mich gerade so, als würde der Bus gerade angerollt kommen und muss ich jetzt irgendwas sagen. Ich überlasse dir mal weiter, deswegen.
Wenn dir die Fragen unangenehm.
Vielleicht.
Nee, ja, alles mit der Ruhe. Hab alles im Griff. Ja, wenn dir die Fragen unangenehm werden, dann sag's. Ich finde es halt schon.
Alles gut.
Der Punkt muss diskutiert werden oder darf halt nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Die Saints haben schon Kriminelle bei sich auf dem Roster. Alvin Kamara hat einen Typen zusammengeschlagen, der davon bleibende Schäden hat. Lattimore Moore wurde mit einer Waffe erwischt und so weiter und so fort. Er hat keinen umgebracht oder körperlichen Schaden zugefügt. Also es ist nicht so, dass wir nur den Mario Davis bei uns spielen haben, sondern haben schon ein paar Bad Boys. Und ja, meine Meinung dazu, John Gruden maximal in seiner beratenden Rolle. Ich habe generell was gegen seine Art, wie er über Menschen denkt. Deswegen will ich ihn eigentlich bei den Saints überhaupt nicht sehen, auch wenn der mit Derek Carr gut kann. Bitte nicht. Am Ende sollten sie ihn wirklich holen, müssen wir damit leben. Dann ist es so. Und wenn wir erfolgreich Football spielen, glaube ich nicht, dass sich hier irgendwer drüben noch schert, welche Kommentare John Gruden irgendwann mal abgegeben hat. Das ist es halt. Da vergisst halt die Fanschaft ziemlich schnell, würde ich behaupten. Das bei Gruden auch der Fall ist, werden wir dann sehen. Bestätigt ist ja auch Gott sei Dank noch nichts in die Richtung. Jules hat noch das mit in einem auf Gott, der liegt den Clinch mit der NFL. Ja, gut, aber wenn dein Koordinator das 4, 5, 6 Spielesperre bekommt, den Gameplan richtet er ja sowieso her. Und ob dann die Calls nach dem Gameplan hat, dann Ronald Curry reinhaut oder Gruden, macht das einen Unterschied. lasst mal eure Meinung dazu da. Ich finde das Thema sehr, sehr interessant. Genau. Das wären jetzt mal die Namen. Wir halten euch natürlich und auch Saints Germany natürlich über die Social Media Kanäle auf dem Laufenden. Was passiert so? Meine Meinung, erst nach Karneval, Fasching werden wir da was hören. Davor wird es mich überraschen. Erfreulich, weil die Saints eventuell noch im Fernsehen zu sehen sein werden, bevor die Saison losgeht. Thema Hard Knocks. Ich habe mir aufgeschrieben, jetzt noch irgendein Dschungelcamp-Gag zu bringen. Was ist Hard Knocks für die, die es nicht kennen? Switch Dschungelcamp bloß ohne Sonja Zietlow und ohne Dschungel. Nein. Julian, für alle, die jetzt mit Hard Knocks überhaupt nichts anfangen können, was ist es? Wovon redet der Mann bei Switch da eigentlich?
Hard Knocks ist ja quasi eine Fernsehserie, die quasi vor der Saison, in der vor der Saison quasi ein NFL-Team begleitet wird durch die Saisonvorbereitung im Training Camp und dabei kriegt man dann die besten Insights quasi, die man quasi zu diesem Team bekommen kann und grundsätzlich will man es als Team eigentlich eher abwenden, man will eher seine Ruhe haben und genau deswegen, es gibt klare Bedingungen für eine Teilnahme bei Hard Knocks, die wie folgt aussehen. Genau, entweder kann sich ein Team freiwillig melden für die Teilnahme bei Hard Knocks, dann nimmt das die NFL natürlich dankend entgegen und dann ist da, also je nachdem, kann natürlich sein, dass sich mehrere Teams freiwillig melden, wobei das passiert eigentlich nie, dass sich ein Team freiwillig meldet. Also normalerweise geht es immer nach diesem zweiten Weg. Deswegen normalerweise muss die NFL eigentlich nie zwischen Teams entscheiden, wenn es darum geht, dass sich Teams freiwillig melden, sondern viel eher bei Teams, die dann quasi gezwungen werden müssen. Also tatsächlich ist es so, dass Teams gezwungen werden können, Hard Knocks quasi anzutreten, in Anführungszeichen. Dafür müssen drei folgende Kriterien gegeben sein. Erstens, das Team darf keinen neuen Headcoach haben. Zweitens, das Team darf in den letzten 10 Jahren nicht bei Hard Knocks dabei gewesen sein. Und drittens, das Team darf in den letzten 2 Jahren keine Playoffs erreicht haben. Und wer jetzt bisschen schlau ist vielleicht, der wird relativ schnell merken, dass diese drei Kriterien ganz gut auf uns zutreffen. Wir haben keinen neuen Headcoach. Wir waren in den letzten 10 Jahren nicht bei Hard Knocks dabei. Ich weiß gar nicht, weißt du, wann wir das letzte Mal bei Hard Knocks dabei waren?
Nee, auswendig kann ich das nicht sagen.
Nicht. Ich glaube, kann sogar sein, dass wir noch nie bei Hard Knocks dabei waren. Das weiß ich tatsächlich sogar gerade gar nicht. Es kann aber gut sein. So lange gibt es ja, glaube ich, auch noch gar nicht. Ach so, ein Fakt, den ich vergessen habe. Hard Knocks gibt es ja mittlerweile auch, gibt es ja quasi auch mittlerweile eine In-Season-Serie. Also, wo quasi auch während der Saison Teams dann begleitet werden teilweise. Ist dann, finde ich, sogar auch teilweise manchmal ein ganz schöner Ausgleich zu dieser, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, diese Amazon Prime Serie, diese, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, irgendwie, nee, ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung, aber das fand ich zum Beispiel immer sehr, sehr geil. Sowas gibt es dann quasi auch für In-Season jetzt von Hard Knocks, nachdem das von Amazon abgesetzt wurde. Genau. Also wie gesagt, kein neuer Headcoach, den haben wir nicht. Wir waren in den letzten 10 Jahren nicht bei Hard Knocks dabei und wir haben in den letzten 2 Jahren, beziehungsweise in den letzten 3 Jahren, die Playoffs nicht erreicht. Also alle drei Kriterien erfüllt mit ein, zwei anderen Teams, glaube ich, noch. Ich weiß gerade nicht, wer das ist. Das
Chicago Bears sind dabei.
Genau, die Bears. Das
zweite Team weiß ich ja tatsächlich. Na, die Broncos noch.
Ja, und da kann sich die NFL jetzt halt entscheiden, wen sie quasi dazu verdonnern, wenn sich kein Team freiwillig meldet. Wenn es wir werden, steht da schon in den Kommentaren, dass Hard Knocks durchaus einige von euch auf jeden Fall auch gerne sehen würden. Ja, ich bin da ein bisschen gespaltener Meinung. Ich denke, es wäre sicher cool, um die Insights zu kriegen. Hätte auf jeden Fall was Cooles. Wenn es dann nicht ist, bin ich auch nicht traurig. Dann hast du halt diesen ganzen Medientrubel nicht. Ja, also man muss dazu sagen, es ist ja auch normalerweise sowieso immer viel Medientrubel bei den Training-Camps. Fände es mal ganz cool, das zu sehen. Wenn es aber nicht sein sollte, dann bin ich jetzt auch nicht enttäuscht, weil dann weiß ich, dass wir die Vorbereitung vielleicht ein bisschen ruhiger angehen können und nicht diesen krassen Stress haben dann auch. Ja, genau.
Ja, da könnte Dennis Allen ein bisschen an seiner Reputation arbeiten, wenn man sieht. Er ist nicht nur der irgendwelche Standardsprüche auf Pressekonferenzen kloppt, sondern er ist im Team anders und er erreicht das Team noch. Das, glaube ich, würde sehr viele Saints-Fans beruhigen, wenn sie das schon vor der Saison sehen würden. Und ich glaube übrigens, das hat vor ein paar Jahren schon mal Team mit Chargers oder Rams, die haben es dann gemeinsam gemacht. Das war eine halb freiwillige Basis. Das weiß ich schon noch, dass die es dann einfach zusammen hinter sich bringen konnten. Aber gut, schauen wir mal, halten wir ebenfalls auf dem Laufenden. So, was wir oben rechts schon die ganze Zeit haben, was durchläuft, unsere Free Agents. Bisschen schade, weil Schulz hat euch nämlich einen Haufen Beispiele hergerechnet, was denn möglich wäre mit Entlassungen, mit Trades und so weiter und so fort. Wie würde sich das auf den Cap-Space der Saints auswirken, der ja immer noch sehr tief im Minus ist. Da sprechen wir von über 80 Millionen, glaube ich, immer noch, die wir klären müssen bis zum Start der Free Agency Mitte März. Schulz nicht mehr da. Deswegen kann ich euch die Zahlen leider nicht liefern. Das wäre nämlich sein Redepart gewesen. Julian, wir können ein bisschen spekulieren, ein bisschen drüber sprechen. Wir gehen zwei, drei Namen durch. Michael Thomas, sage ich gleich, kommen wir später nochmal in einer extra Causa Michael Thomas quasi drauf. Deswegen kommt der jetzt noch nicht so zur Geltung. Wir gehen schnell durch. James Winston zum Beispiel. Hat man eine Option, wenn man seinen Vertrag irgendwie die Option zieht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, kriegt da, ich glaube, 107 Millionen Dollar. Wird man wahrscheinlich nicht tun.
Nee, wird man hoffentlich nicht tun, sonst sind wir alle, glaube ich, ein bisschen durchgedreht und dann können wir eh alle aufhören, das Team zu schauen, weil dann ist eh alles kaputt. Aber das wird nicht passieren, deswegen keine Sorge. Jameis Winston, ja, was wird man mit ihm machen? Er ist ein, wie ich finde, ein extrem cooler Typ. Wird teilweise von Medien, sowohl international als auch national hier, ziemlich scharf teilweise kritisiert für seine Aktionen am letzten Saisonspiel, was ich ein bisschen schade finde, weil er einfach, ich sehe es immer noch so an, ey, der wollte, dass Jamal Williams einen Touchdown sich holt für die Saison, die für Jamal Williams sehr, sehr schwierig war, hat jetzt ja nicht großen Schaden angerichtet, ja. Was da drum und dran passiert ist, wollen wir jetzt nicht weiter sprechen, da könnt ihr gerne nochmal in unsere letzten Podcast-Folgen reinhören, da wird das sicher genug diskutiert. Ich fände es sehr, sehr cool, wenn er als Backup bleiben könnte, einfach auch nur für die Stimmung im Team. Der Mann ist so geil, das ist einer der geilsten Typen der NFL, ohne Frage. Macht so viel Spaß mit dem. Ich wäre jetzt aber auch nicht übermäßig sauer, wenn man sich da quasi trennen würde, weil spielerisch gesehen hat der nicht mehr den größten Mehrwert für uns, beziehungsweise kann man natürlich auch hinterfragen, ob er jemals überhaupt diesen Mehrwert für uns hatte. Und es ist schade, weil wir haben uns damals eigentlich alle so viel Hoffnung gemacht, als er zu uns gekommen ist, beziehungsweise als er dann quasi auch nach seiner ersten Backup-Saison verlängert hat. Und wenn alle quasi die Vision vor uns, wie Jameis Winston irgendwann diese Super Bowl-Trophy für uns hochheben wird. Und ich meine, diese Saison hat maximal 5 Wochen oder 6 Wochen, glaube ich, in 2021 gehalten. Und dann war es auch schon wieder ausgeträumt, der Traum. War eine wilde Reise mit ihm und ich bin mir relativ sicher, dass sie tatsächlich hier ihr Ende haben wird. Es sei denn, Winston will unbedingt in New Orleans bleiben und will auch dafür nochmal Gehalt sich streichen lassen, wovon ich jetzt nicht zwingend ausgehe und das würde ich von ihm auch nicht erwarten. Ich will, dass der Junge noch vielleicht irgendwo eine Chance kriegt, sich zu beweisen, das hat er einfach nur verdient für alles, was er getan hat für uns. Obwohl er da vor 5 Jahren oder glaube ich 5 Saisons für die Bucks, also für den größten Rivalen gespielt hat und er hat es gab kein Zeichen davon, dass der da irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinflusst ist. Und er hat alles für uns gegeben, trotzdem immer. Und der Mann hat es einfach nur verdient. Steht ja auch im Chat. Ich würde mich sehr für ihn freuen. Und ich glaube aber leider, dass die Reise für ihn zu Ende sein wird.
Größte Rivalen sind aber immer noch die Falcons. Das will ich an der Stelle festhalten. Erinnern auf die 2 Tom Brady-Jahre nicht.
Muss ich ein bisschen zurückrudern. Ich weiß, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich meine, die Bucks sind schon irgendwo unser zweitgrößter. Vielleicht mit den Panthers gleich auch. Ich meine, die spielen sich immer gerne auch sehr, sehr oft gegen uns, als wären sie unsere größte Rivale, was sie definitiv nicht sind. Das darf man nicht vergessen. Aber anderes Thema. Also ja, natürlich sind die Bucks nicht unser größter Rivale.
Ich finde, Jameis spaltet mich in seiner Meinung. Die Personale Jameis Winston spaltet mich schon. Nicht von seinem Charakter, nicht von seiner Art. Ist für die Mannschaft, für New Orleans selber, glaube ich, schon ein Riesengewinn. War es auch noch der Einfluss von Drew Brees, da doch ein bisschen die Ernsthaftigkeit auch gewonnen. Glaube ich, gibt der Community auch viel zurück. Macht, glaube ich, auch immer gute Stimmung im Team, hat da mal so ein bisschen seine Ernsthaftigkeit gefunden. Was du halt aber andererseits wieder hast, diesen Wahnsinns-Winston, wo du halt einfach kein Spiel planen kannst. Ich glaube, für einen Offensive Coordinator muss es die absolute Hölle sein, mit Jameis Winston zusammenarbeiten, weil der deinen kompletten Gameplan einfach innerhalb von 2 Drives komplett zerstören kann, wenn er zu viel will. Das, was Schulz ja immer sagt, Winston will zu früh immer der Held sein und dann geht's halt in die Binsen. Aufgrund seiner Stats, die er jetzt als Backup-Quarterback hatte und auch die Tatsache, man darf sich von den ersten 6,5 Spielen oder 6,25 Spielen von der 21-Saison auch nicht blenden lassen, da war er zu zaghaft diese Saison. War jetzt auch nicht so das Richtige. Oder auch letztes Jahr, dann bevor Andy Dalton dann übernommen hat, war es jetzt auch nicht so das Gelbe vom Eis. Ich sehe tatsächlich Winston nirgendwo mehr als Starting Quarterback. würde ich ihn gerne bei uns sehen. Ja, aber dann glaube ich, müsste er auf sehr, sehr viel Geld verzichten. Du hast den Jake Heener, der noch nichts bewiesen hat in der NFL, immer mit einem Viertrunden-Pick geholt. Ich denke, da willst du wenigstens ein bisschen auschecken, was taugt der Junge. Bei Jameis Winston weißt du halt, ja, der kann dir ein Spiel schon gewinnen. Wenn alles glatt läuft, der kann das Spiel aber genauso gut verlieren. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal sehen. Ist ein Verlust auf jeden Fall für den Locker-Room, für den New Orleans Saber. Sollten wir ihn wirklich verlieren, wünsche ich aber Jameis wirklich von Herzen alles Gute, wie es geschrieben wurde. Wenn er sich irgendwo nochmal beweisen könnte, wäre super. Ich glaube aber nicht, dass das bei den Saints sein wird.
Ganz kurz noch die Kommentare. Ich will ganz kurz nur darauf eingehen. Wir haben gerade noch zwei neue Kommentare reinbekommen. Einmal eine Forderung, dass Winston, dass man sich nicht von Winston trennen soll. Ich fände es auch super schön. Ich fände es super schön, wenn wir ihn halten können und wenn er vielleicht auch, so ein bisschen Funke Hoffnung habe ich noch. Weil er hat auch letzte Offseason Gehalt eingespart, aber er müsste halt jetzt nochmal noch mehr Gehalt einsparen. Und ich weiß halt nicht, wie wahrscheinlich das ist. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also ich würde mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wenn er bleiben kann. Und der zweite Kommentar, ja, ich hab's ja schon erwähnt, mit dem letzten Player hat er sich unsterblich gemacht. Ich fand es eine super schöne Geste von ihm. Und wie gesagt, nochmal sehr, sehr schade, dass er dafür so kritisiert wurde und teilweise echt, echt hart angegangen wurde von den Medien, wie gesagt, sowohl in den USA, sogar in Deutschland. Ich glaube, sogar Football Bromance hat extrem, extrem scharf gegen Jameis Winston geschossen. Fand ich persönlich sehr, sehr schade, weil, wie alle Spieler gesagt haben, die für ihn in die Bresche gesprungen sind in dieser Situation, der Mann, der will keiner Fliege was Böses, der ist cool und chillig drauf und wer das nicht glaubt, der soll ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. So nach dem Motto, ehemalige Spieler, die da eingesprungen sind für ihn, ehemalige Teammates, das sagt so viel über ihn aus als Menschen und ich fände es super schön, wenn wir ihn halten können. Ich gehe aber schlicht hinweg aufgrund der finanziellen Situation einfach nicht davon aus, dass wir das tun werden und dass es sich sportlich gesehen auch lohnen würde. Meine persönliche Meinung dazu. Ja genau, die Medien, ja, jetzt kommt noch ein Kommentar, die Medien haben ja generell Winston schon seit der 30-30-Saison gefressen, das ist ja so ein Ding. Er war ja auch immer so ein bisschen so ein Meme und das ist er quasi auch immer noch und wie gesagt, wir haben unsere Punkte dazu gesagt. Ich würde sagen, wir machen weiter.
Ja, ich meine, die Namen, die jetzt drankommen, werden natürlich immer weniger Diskussionen irgendwo behaftet sein. Zu Jameis noch gesagt, weil ich kann schon verstehen, dass er von deutschen Podcastern, aus die Football Bromance gerade genannt, da auf den Sack bekommen hat. Die sind halt da nicht, die sehen es nicht durch die Fanbrille. Ich weiß auch nicht, wie tief die drinnen war. Bei Football Bromance wurde schon über Jamal Williams das diskutiert, die Hintergrundgeschichte ist bekannt. Aber dass du als Saints den Falcons noch einen reindrücken willst und bei einem Stand 41-17 oder was es stand, also, wo ich auch im Podcast gesagt habe, ah, Smith, heul einfach nicht rum oder heul halt woanders bitte.
Das war so,
ich habe es im Podcast dazu gesagt, hört euch die Folge an, ich kann die Meinung aber schon verstehen, kam unerwartet, aber ich finde es auch eine geile Aktion und dabei bleibe ich auch. Ich glaube, wie gesagt, Jameis werden wir nächstes Jahr leider nicht wiedersehen bei uns. Du sagst es, du machst schon Druck. Der Nächste, der bei uns auf der Ding steht, wäre Andrew Speed, viel verletzt, lag eigentlich die Jahre mehr auf dem Boden, als dass er gespielt hat. Für mich war er so ein bisschen die schlechteste Verlängerung von Mickey Loomis eine Zeit lang, diese Saison gemacht, nachdem er auf Tackle gewechselt ist. Julian, mach mal ganz schnell, Andrew Speed halten oder nicht, Vertrag umstrukturieren oder gehen lassen? Also Vertrag verlängern und umstrukturieren.
Ich gebe dir gleich, beim nächsten Spieler gebe ich dir eine schnellere Antwort. Ich will nur kurz gerade anmerken, ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich mir nicht nochmal vorher das Ganze angeschaut habe, weil ich habe vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen das Ganze mal durchgerechnet, wie das funktionieren könnte. Habe es aber leider nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich glaube, Pete, sein Vertrag ausgelaufen?
Nee, ne? Also er wäre jetzt Free Agent, ja.
Achso, er wäre jetzt Free Agent, achso. Um Himmels Willen, gehen lassen. Ohne uns weiter groß
auszuführen. Okay. Für die, die sich jetzt langsam verabschieden, Show ging ein bisschen länger als geplant wegen den technischen Problemen. Tut mich sorry, wir geben Gas und aber euch schon mal gute Nacht. Schlaf gut und könnt ihr im Real Life gerne vorbeischauen und euch den Rest dann morgen anhören oder auch Podcast-Folge dann vorspulen zu dem Punkt. Gerne gehört. Gut, Andrew Speed, wenn man ihn verlängern kann. Kurzer leistungsbezogener Deal, du bringst die Voide, die es dir schon hat, ein bisschen unter, würde ich so gestalten. Nächste O-Liner, James Hurst, ebenfalls Guard-Tackle, behalten, gehen lassen?
Gehen lassen.
Okay. Sage ich auch, hat abgebaut, weg damit. Shahid ist so ein eigenes Thema, nachdem er Restricted Free Agent ist, ist noch bei den Saints, wird da auch bleiben. wird dann erst nächstes Jahr ein Thema, da kommt dann, glaube ich, die große Verlängerung.
Hoffentlich. Also für die, die es nicht verstehen, genau. Ich glaube, er ist Exclusive Rights Free Agent. Das heißt, wir haben quasi so, also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wir haben alle Zügel in der Hand, glaube ich. Also wir können ihn tendern und dann, ich weiß nicht genau, was dann noch getan werden müsste, damit er weg kann. Weißt du das zufälligerweise?
Sagen wir mal so, also selbst wenn wir ihn nicht tendern, können wir jedes Angebot mitgehen, was ihm gemacht wird.
Ah ja, okay, gut. Also wie gesagt.
Also sprich, nehmen wir mal an, die Broncos bieten ihm 4 Jahre 70 Millionen und die Saints können das auch machen, dann bleibt er bei den Saints. Das ist die Möglichkeit, hast du immer, wenn du ihn sowieso nicht tenderst davor.
Ja, genau, wenn du ihn nicht tenderst. Aber wenn du ihn tenderst, weißt du, was dann passiert?
Dann kriegt er seine Summe X sowieso bezahlt.
Weil ich weiß, es gibt ja die Restricted Free Agents, auf die kannst du ja tendern mit quasi so einem First-Round-Tender, mit einem Second-Round-Tender und oder mit einem irgendeine andere Art von Tender gibt es, glaube ich, auch noch, dass quasi ein Team ein Draftpick an dich zahlen muss, wenn die den
Spieler wenn er dann noch wechselt, das kommt dann sowieso, genau. Also so wenn halt die Broncos mehr bieten als die Saints und er wechselt dann, dann werden die Saints aber auch noch entschädigt. Das hat's mit diesem Tender auf sich.
Ja gut, also ich bin mir, wie gesagt, wir können uns eigentlich relativ sicher sein, dass Shahid bleiben wird. Er will auch bleiben, das habe ich zumindest so aus seinen Social-Media-Aktivitäten, hätte ich mal gesagt, entnommen. Der Mann ist immer noch gut aktiv bei den Saints auf der Instagram-Seite, sonst wo kommentiert und so weiter. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der bleiben wird, ja.
Genau. Nächste Personal ist Zach Bourne. Drittrunden-Pick habe ich damals sehr gefeiert.
Behalten, sage ich sogar. Und das sage ich, weil er dieses Jahr einen Schritt nach vorne gemacht hat. Keinen riesigen Schritt, aber er war in den Special Teams gut aktiv. Ich glaube, er hatte auch einen Punt-Block gehabt. Gegen Tennessee in Woche 1. Der hat auch eine Interception gehabt, die er gefummelt hat. Wollen wir nicht weiter ausführen, aber er war deutlich aktiver. Man hat das erste Mal gefühlt ein bisschen Präsenz von ihm gespielt und das ist ein Backup-Linebacker, den man dann auch gebrauchen kann. Man hat ihn das erste Mal in seiner Pass-Rush-Rolle überhaupt verwendet. Das hat man vorher gar nicht. Das wundert mich auch total, weil der Mann war ja eigentlich ein Pass-Rusher eher auf dem College. Dann kommt der rein, spielt gefühlt nur Linebacker als Backup. Genau, also der ist ein solider Pass-Rusher auch, also vor allem sogar eher, ne? Und das haben wir dann auch gesehen, der hat seine Sacks dieses Jahr teilweise auch gehabt. Ich meine, klar, Pass-Rush war nicht unsere große Stärke, aber der ist mir dann doch gerade für die Anzahl seiner Snaps, glaube ich, auch positiv aufgefallen. Und auch im Special-Team, also dem Mann kann man auch, ich sag mal, mehr als nur 2 Millionen pro Jahr bezahlen, meinetwegen, wegen mir. Also nicht viel mehr natürlich, also man muss es ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber für mich persönlich wäre es der Mann wert. Der hat eigentlich für mich keine schlechte Saison gespielt und also im Umkehrschluss, das war seine beste mit uns, die er hatte, seitdem er von uns gepickt wurde in der dritten Runde 2020.
Genau, deswegen leistungsbezogenes Jahr, ein Prove-It-Deal, gerne zu viel bezahlen, bloß nicht, dafür hat er zu wenig gezeigt und auch das, was er im Pass-Rush dieses Jahr gezeigt hat, eher eine Offenbarung war es jetzt auch nicht, deswegen mal schauen, im Notfall gehen lassen. Wir gehen schneller durch. Isaac Yiadom halten. Ja oder nein? Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Hat einen super Einstand gehabt in das Jahr. Super Backup-Rolle angenommen. Behalten. Malcolm Roach, D-Liner.
Kann ich schwer einschätzen. Wenn der zum Minimum bleibt, behalten. Wenn nicht, gehen.
Im Run Blocking quasi unser bester D-Liner tatsächlich echt? Von den Werten.
Das wusste ich nicht, wollte ich kurz anmerken. Ja. Das wusste ich nicht, also dann muss nicht zwingend Minimum sein. Also wenn er sich auf akzeptable Bedingungen einlässt, gerne behalten.
Genau, es ist so, Pass Rush kannst du ihn überhaupt nicht gebrauchen, aber wenn man da nicht overpaid, gerne, sonst kann man da auch im Überdraft, denke ich, was holen. Limbone Jr., Lonnie Johnson, keine Kandidaten, die man unbedingt halten muss. Ich glaube, da gibst du mir recht.
Ja, gebe ich dir.
Dann, ja, Ugo Amadi, Keith Kirkwood, Adam Prentice, Max Garcia, ebenfalls selbes Thema. Muss man eigentlich nicht halten, da kriegt man bestimmt auch günstigeren Ersatz her, außer fürs Minimum gerne wieder. Jimmy Graham geht wahrscheinlich ins Retirement, also hört auf. Julian, da noch 2, 3 Worte, Jimmy Graham.
Geiler Typ. Das viel mehr kann man zu dem Mann nicht sagen. Der Mann kommt rein, ist schon so gefühlt das älteste Urgestein, was bei uns überhaupt noch irgendwie aktiv ist. Hat jetzt nicht die größte Rolle, fand ich auch ein bisschen schade. Man hätte ihm sicher noch ein paar mehr Snaps geben können, aber wenn er Bälle gefangen hat, dann war das verdammt effektiv, denn er hat, glaube ich, auf wie viele Receptions 4 Touchdowns erzielt? Auf jeden Fall weniger als 10
Receptions, glaube ich. Ja,
also. Geisteskrank. Also der Mann, Das ist schon echt, echt, echt krass. Dass, der da mit wie vielen Jahren, ich glaube 37, 38 Jahre alt, müsste er mindestens sein, dann reinkommt und echt wichtige Catches liefert. Leider nicht außerhalb der Endzone, da war er nicht so aktiv, aber ansonsten 4 Touchdowns kann man sich nicht beschweren, gerade bei seiner Abschiedstour jetzt. Ich wünsche ihm das Beste. Der Mann hat schon vor vielen Jahren gut für uns gekämpft und hat das dieses Jahr auch wieder unter Beweis gestellt, auch wenn er schon so alt ist. Da kann man nur Farewell zu dem Mann sagen.
Definitiv. So, Thema Restructured Trade Cut. Nachdem Jules nicht mit dabei ist oder nicht mehr dabei ist, können wir da fast nicht viel machen. Julian, eine Frage noch. Ich habe was gelesen, dass die Chicago Bears sehr an Marshon Lattimore interessiert sind. Für was würdest du Lattimore denn abgeben? Ein First-Rounder, mehrere Picks, muss überhaupt ein First-Rounder mit dabei sein? Da nur ganz schnell, wenn du GM wärst, was wäre so das erste Angebot, wo man sagt darüber, das wäre so Verhandlungsbasis für dich?
Die Bears sind an Marshon Lattimore interessiert, das ist mir relativ neu, aber auch so gerne ich das Marshon Lattimore sparen würde, würde ich mal fast behaupten, was muss gefordert werden? Ja, wahrscheinlich schon mindestens irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein First-Round-Pick. Der Mann ist immer noch top, kann uns immer noch helfen. Wenn allerdings ein Zeitpunkt gekommen ist, um ihn zu traden, dann jetzt, meiner Meinung nach. Also der Mann, wenn man ihn tradet, dann, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall. Und ja, sobald dann First Round am Spiel ist, kann man, würde ich mal behaupten, reden, was da noch dazukommt, ob man vielleicht noch irgendwie Late Round Pick swappt oder sowas. Aber mindestens einen First Rounder und vielleicht noch einen Late Round Pick und vielleicht noch einen Pick Swap und dann wäre ich definitiv, glaube ich, zufriedengestellt.
Okay, interessant. Da auch der Aufruf an die Community. Wo wäre denn eure Verhandlungsweise bei Lattimore? Da gibt es überhaupt eine oder sagt ihr, dass Lattimore ist nicht tradebar, der muss da bleiben. Finde ich interessant, würde auf jeden Fall im Capspace ein bisschen helfen. Dazu aber vielleicht in einer anderen Folge dann mehr, wenn Jules auch wieder mit dabei ist und keine Zornprobleme hat. So, dann kommen wir langsam zu den letzten Themen. Wir haben Michael Thomas noch nicht besprochen. Ja, ebenfalls ein Free Agent von uns. War ich immer jetzt ein bisschen geteilter Meinung dieses Jahr. Ja, wieder Verletzungspech. Hat uns aber doch immer mal wieder am Anfang des Spiels gerade so ein bisschen geholfen. Meistens in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgetaucht. Da war ich mir nicht so ganz sicher, war aber optimistisch. Ja, Michael Thomas, den nimmt man nochmal mit, man wird sich nochmal einig. Und dann kamen jetzt ein paar Sachen über Twitter raus, die du uns ja auch schön aufbereitet hast, Julian. Magst du mal zusammenfassen, um was geht's denn genau? Mein Michael Thomas ist auf Twitter oder auf X präsent, schreibt gerne was. Aber ich finde, das, was er jetzt so geschrieben hat, das riecht doch ein bisschen zu viel nach Abschied. Oder wie interpretierst du die Worte?
Ich war wirklich nicht begeistert, sagen wir es so. Und das ist vielleicht sogar schon ein bisschen untertrieben. Also, ihr liest hier, man kann es ja selber lesen. Also, kurz zusammengefasst, der Mann lässt sich quasi über das Coaching aus, über die Art und Weise, wie er eingesetzt wurde in New Orleans letzte Saison. Zeigt sich alles andere zufrieden, liebäugelt mit einem Wechsel zu den Chiefs. Das war alles während dem Spiel gegen der Chiefs gegen die Baltimore Ravens. Und dann ist irgendwie diese Diskussion da entfacht. Dann hat er quasi einen nach dem anderen rausgehauen, hat gegen Jeff Duncan, einer der Leading Insider der Saints, glaube ich auch, ziemlich stark geschossen. Ob das genau gerechtfertigt ist, kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber das waren schon ziemlich starke Anschuldigungen. Und ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit Michael Thomas ein bisschen Drama haben in den letzten Jahren. Ne? Das ist immer mal wieder aufgetaucht, aber es ist das erste Mal, dass er sich schon stärker gegen die Saints auch richtet als Organisation. Er hat nebenbei auch das Programm von Nick Underhill, NOF, gelobt. Also da waren jetzt nicht nur Feuerschüsse dabei, sondern auch sowas. Als Beispiel für eine gute Medienquelle, glaube ich, hat er das irgendwie genannt. Aber ja, also das riecht schon irgendwo nach Abschied. Würde ich dir recht geben, so sehr es auch weh tut. Aber man muss dazu halt auch sagen, so sehr ich vor einem Jahr noch an ihm gehangen habe, bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht darüber, wie sehr man sich wieder von ihm abwenden kann in irgendeiner Art und Weise. Ich habe letztes Jahr noch extrem an ihm festgehalten und war dann auch extrem glücklich, als er quasi auch so eine Art Paycut, sage ich mal, eingewilligt hatte. Er hat dann die halbe Saison gespielt und hat sicher nicht schlecht gespielt, hat jetzt aber auch nicht die riesige Contribution geliefert, sage ich mal, zu unserem Offensive Game. Für den Preis, er wäre es vielleicht wert. Ich weiß nicht, ist er Free Agent oder hat er noch ein Vertragsjahr drauf?
Also ich meine, dass er Free Agent ist, er hat halt Void Deals bei uns.
Ja, genau. Also,
zahlen müssen ihn die Saints so oder so.
Also du kannst ihn natürlich dann dementsprechend auch verlängern. Ich fände es schön, wenn er nochmal ein bisschen zu seiner alten Form zurückfinden könnte, die wir da vor vielen Jahren mal von ihm gesehen haben. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn das gesamte Kapitel jetzt auch einfach zu Ende ist. Und das, was da auf Twitter passiert ist, finde ich persönlich verwerflich, sei dahingestellt, ob er recht hat oder nicht, weil das bringt vieles irgendwie aus dem Gleichgewicht für mich. Und finde ich ein bisschen schade. Ich würde gerne nochmal diesen Michael Thomas von 2019 sehen, aber spätestens jetzt, nachdem er zum vierten Mal in Folge, Nummer 20, 21, 22, 3, genau, also zum vierten Mal in Folge die Saison nicht vollständig, also nicht mal ansatzweise vollständig spielen konnte wegen Verletzung, da muss einem auch klar sein, jedes Mal, wenn der sich verletzt, wird der auch mehrere Wochen ausfallen. So ist es halt. Das wäre die Zukunft mit ihm. Und da kann man sich halt selbst überlegen, ob das für einen das noch wert wäre. Die alten Erinnerungen, die vielleicht auch nie wieder aufgegriffen werden können. Und da muss man sich dann auch mal trennen. Man muss dann Augen zu und durch. Ich meine, gut, wir haben jetzt mit anderen Spielern kein Drama auf diese Art und Weise, aber vielleicht muss man das auch mit Spielern wie Lattimore oder vielleicht auch mit einem Alvin Kamara. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen, aber gegebenenfalls in einer weiteren Folge, wenn wir dann nochmal genauer über die ganzen Optionen sprechen, weil das ja ein bisschen jetzt hinten runtergefallen ist ohne Jules. Augen zu und durch, weil wann, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon gefühlt 3 Jahre im absoluten Mittelmaß gefangen und ich meine, gut, das waren wir zwischen 2014 und 2016 ja auch, aber mit dem Unterschied, dass ich sag mal, wir hatten eine deutlich geformtere Offense, wir hatten einen Hall of Fame Quarterback, also da war quasi dann auch irgendwo jedes Jahr die Möglichkeit, da wieder mal ein Top-Jahr zu haben, ohne dass du da wirklich den Zahn ausreißen musst, gefühlt, okay, die Draft-Klasse 2017 war natürlich Weltklasse, da kann man nicht dran vorbei argumentieren, das ist ein großer Grund, warum es danach wieder aufwärts ging. Aber wenn du wirklich willst, dass es wieder in diese Aufwärtsrichtung geht, die wir dann auch damals 2017 erlebt haben, nach diesen 3 mittelmäßigen Jahren, dann braucht's Veränderung. Und die hatten wir dann auch, 2016 hatten wir sicher auch gut Veränderungen gehabt, ja. Es ist nicht so, als hätten wir da gar nichts getan, noch neben der Draft-Klasse halt. Deswegen sage ich, bei einigen Personalien muss man dann einfach mal beißen und einfach durchziehen. Und bei Michael Thomas, so weh es mir auch tut, dass er nicht mehr der Alte ist, er ist einfach auch nicht mehr. Und ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen und ich bin einfach ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, es geht mir gar nicht mehr darum, ob es richtig ist, was er da gesagt hat, ob das inhaltlich korrekt ist, ob er mit seinen Anschuldigungen vielleicht recht hat. Ich finde es an sich schon kritisch, sich gegen sein eigenes Team auf irgendeine Art und Weise zu stellen. Und ja, er redet halt dann auch davon, dass er Chris Olave zum Beispiel gegen Derek Carr, sag ich mal, beschützt hat, als es da darum ging, als Derek Carr diesen wirklich Ball utopisch überworfen hat und sich bei Chris Olave beschwert hat. Was ja nicht mal falsch ist, dass sich da Michael Thomas für Chris Olave einsetzt. Aber die Art und Weise, wie er es tut, mit der bin ich überhaupt nicht begeistert. Muss ich sagen, wie es ist. So wie es mir auch persönlich tut, in Anbetracht der letzten Jahre.
Ja, das gehe ich mit, muss man sowas auf X überhaupt nicht machen, dass Wide Receiver ein anderes Selbstbewusstsein haben wie normale Menschen. Ist klar, das, was er schreibt, wenn ich nicht durch schlechte Bälle gestoppt worden wäre, hätte ich leicht eine 1000-Yard-Saison gehabt. Bruder, in den 10 Spielen, die du gemacht hast, oder wie? Glaube ich nicht. Dass die ihm zu wenig versucht haben, den Ball zu verschaffen. Weiß ich nicht, vor allem, was er wenn er Pete Carmichael machen und wieso macht er den dann, wenn Pete Carmichael entlassen ist. Also wie du sagst, die Art und Weise, wie er sich halt ab und zu äußert über X, finde ich ein bisschen schade. Deswegen, Michael Thomas, du sagst, jetzt wäre ein Zeitpunkt, sich zu trennen. Ich schaue da auf seine Voided Years. Wenn er natürlich nochmal einem Paycard irgendwie zustimmt, nochmal günstig unterschreibt, warum nicht? Du musst schauen, dass du irgendwie abbaust. Wenn man aber sagt, das war's jetzt, bin ich damit im Reinen. Das war's. Jetzt könnte auch Jeff Ireland sagen, unser Assistant GM. Der hat nämlich, also, oder ist irgendwie Thema Michael Thomas noch irgendwas offen, will noch irgendwas wissen? Nee,
du kannst so knapp runterbrechen jetzt am Ende des Tages. Wir haben unsere Meinung, denke ich mal, klar geäußert.
Genau, super. Dann geht's nämlich weiter mit Jeff Ireland. Hat bekannt gegeben, also er wird das Chargers-Interview machen. Hat er die Möglichkeit, GM zu werden? Mal schauen, was da rauskommt. Er hat in dem Interview auch über Trevor Penning gesprochen, und zwar insofern, dass man Penning in der Saints-Organisation noch nicht aufgegeben hat, eben aufgrund auch seiner körperlichen Attribute und auch aufgrund seines Spielverständnisses. Hat er gemeint, er ist ein Rohdiamant, wird noch geschliffen und der wird kommen. Also da war er sich relativ sicher. Auch schön zu hören, dass man eben seinen First-Round-Pick von letzten Jahr da nicht aufgibt. Der dritte Punkt war noch, da ging es so ein bisschen um Spielerakquirierung für den Draft. Er hat einen eigenen Typen an Pass-Rusher im Auge. Was das bedeuten wird, keine Ahnung, ob die Saints wieder einen D-Liner, den keiner kennt, ziehen in der ersten Runde an 14. Ihr werdet das erfahren, und zwar live hier auf Twitch, auf dem Account von Saints Germany.
Und dann hoffentlich auch ohne technische Probleme.
Genau, da werden wir noch eine Watch-Party wieder machen, wie ihr es gewohnt seid. Zum Draft sage ich gleich noch was. Wir sind jetzt erst beim Super Bowl und beim Pro Bowl natürlich, der jetzt am Sonntag stattfindet. Drei Spieler von den Saints sind mit dabei. Shahid wurde reingewählt. Demaryius Davis kam dann noch nach. Und auch Eric McCoy wurde jetzt noch nachträglich dafür nominiert. Ja, dieses Jahr wieder mit Flag Football und allem drum und dran. Für die Leute, die es anschauen, ich sage mal, es ist ganz nett. Dem kann man aber nicht zu viel Ernsthaftigkeit, glaube ich, zuordnen in der ganzen Pro Bowl-Geschichte.
Der Pro Bowl hat in den letzten Jahren leider wirklich sehr, sehr exponentiell an Qualität nicht gewonnen, sondern verloren. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob das Wort exponentiell dann Sinn macht, da bin ich jetzt nicht genug Experte, ist auch scheißegal. Sagen wir es einfach so, schau dir den Pro Bowl vor 15, 20 Jahren an, was das für ein Kracher war und was es jetzt ist. Ich meine, klar, die Injury-Bedenken der Spieler, aber es ist einfach nicht mehr das Gleiche. So, ich fand es auch 2019 sogar eigentlich, oder Anfang 2020 eigentlich auch noch ganz schön, wie, dass man da überhaupt ansatzweise Football gespielt hat, nicht so wie das dann 2022, glaube ich, der Fall war. Das war der größte Skandal. Da sehe ich mir dann doch lieber einen Flag-Football spielen als das, was ich mir 2022 geben musste. Aber ja, am Ende des Tages, Pro Bowl ist nicht mehr das, was es wirklich mal war. Ist nice to have, aber war mal deutlich interessanter, würde ich mal behaupten.
Solange Alvin Kamara nicht nochmal nach Las Vegas für den Pro Bowl geschickt wird, ist
nicht.
Bloß alles in Ordnung für mich. Leute, mein Schild ist leer. Wir sind damit fertig. Wie geht's jetzt weiter bei uns und auch bei Saints Germany? Klar, die Zeit wird jetzt ein bisschen starter, wie es heißt beim Football. Pro Bowl ist vorbei. Thema Free Agent oder Free Agency, wenn es losgeht Mitte März, werden wir natürlich behandeln. Ob es eine Twitch-Live-Show dazu geben wird, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir podcastmäßig mit dabei, euch einfach zu ein bisschen zu berichten, was machen die Saints, welche Möglichkeiten haben sie, wer wurde gegangen, wer wurde getradet und so weiter und so fort. Analysieren wir alles für euch. Draft haben wir jetzt eben schon angekündigt, wie gewohnt, hier auf Twitch, auf anderem Kanal von Saints Germany, kannst du nochmal sagen, sind wir dabei, begleiten die erste Runde, mal schauen, was die Saints machen. Es werden Mock-Drafts natürlich über beide Social-Media-Plattformen davor kommen, auch wie ihr es gewohnt seid. Von daher, es ist definitiv, bis April hört sich lange an, haben wir aber gleich genügend Stoff da, um euch zu unterhalten. Und für die Leute, die sich jetzt noch fragen, Amerika-Reise, was ist da? Auch hier, wir sind in der Planung drin. Alle, die sich bei mir angemeldet haben oder zumindest hinterlegt worden im System, wurde das per Mail bestätigt. Falls ihr keine Bestätigungsmail von uns bekommen habt, schreibt uns auf den gängigen Social-Media-Plattformen bitte an. Dann können wir das klären. Auch hier, ich habe es gesagt, vor Ostern wird es keine Infos dazu geben. Wir sind allerdings dran. Die Arbeitsgruppe bildet sich langsam. Wir fangen langsam an, die ersten Steps zu machen. Und ja, stay tuned. Unterhaltung ist da, Leute, für euch. Es ist was geplant. Einfach Social Media. Stay tuned. Bleibt dran.
Eine Sache noch, Bene, die ich noch einbringen darf, kurz. Mhm.
Sehr gerne.
Ich wollte noch mal kurz ankündigen, dass der liebe Phil und ich zum Super Bowl in Berlin sein werden. Wir sind nämlich eingeladen über Saints Germany. Nochmal vielen Dank an der Stelle, dass wir das quasi übernehmen dürfen. Im RTL Audio Center zur Super Bowl Watch Party. Wo wir quasi dann Teil davon sein dürfen auf irgendeine Art und Weise. Das werden wir dann sehen. Wollten mal ankündigen, dass wir dann da sein werden. Werden euch natürlich auch auf Instagram ein bisschen mit Content beliefern dazu. Es wird, glaube ich, einen Live-Podcast geben von Downset Talk. Wir versuchen da mit unterschiedlichsten Leuten in Gespräche zu kommen und werden euch ein bisschen mitnehmen. Und das wollte ich nur mal ankündigen, dass ihr wisst, was da auf euch zukommt. Wird sicher eine ganz coole Sache. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf und ich denke, der liebe Phil auch. Genau, das wollte ich noch kurz ankündigen. Aber jetzt darfst du gerne den Stream oder die Podcast-Folge, was ihr gesagt habt, nach holprigen Fahrt ordnungsgemäß beenden.
Da habe ich noch zwei Anmerkungen. Wenn Downset Talk aufnimmt, grüß Adrian Franke von mir.
Ja, der einen freundlichen Gruß zu haben.
Genau, schön ironisch, aber schön mit Unterton, dann passt es. Ja. Leute, entschuldigt unsere technischen Probleme in den Proben, lief alles glatt, wirklich Pannentag heute, wird beim nächsten Mal besser laufen.
Bene, ich mach's kurz. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge in der geschnittenen Form, die lange nicht so wild war, das verspreche ich euch, wie der Stream, also wenn ihr die Podcast-Folge gehört habt und mal gucken wollt, was für ein wilder Ritt das im Stream war, dann schaut gerne auf YouTube vorbei, da wird es nämlich als Real-Life abgeloadet. Ich glaube, 7 Tage nach dem Stream ist es auch noch auf Twitch bei Saints Germany verfügbar. Also, wenn ihr das gehört habt, schaut gerne mal rein, war durchaus ein denkwürdiger Abend auf mehrere Arten und Weisen, aber ich hoffe, ich konnte euch zumindest in der Podcast-Folge ein angenehmes Hörerlebnis erschaffen. Und damit beende ich diesen Stream und die Podcast-Folge mit den wunderschönen Worten Who Dat und wir sehen uns im nächsten Stream oder in der nächsten Podcast-Folge. Ciao!